der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 671. Heute mit dem Rückblick zu WWE Elimination Chamber No Escape 2025. Mein Name ist Olaf Bleich, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Der Kai hat WrestleMania-Karten, der Kai ist jetzt gehypt.
Ja, genau, also genau zum richtigen Moment, weil jetzt werden natürlich alle in die Höhe Höhe schießen, sage ich einfach. Weil natürlich alle Heel John Cena im Main Event von WrestleMania sehen wollen. Ja, aber es ist wirklich, also da ist sehr viel so Planungsdruck abgefallen. Jetzt habe ich Karten für alle Shows, jetzt bin ich happy. Jetzt kann ich einfach nur noch genießen, die Shows gucken, mich über jeden Aufbau freuen und sagen, ach, guck mal, das sehe ich, ach, guck mal, das sehe ich. Ach, das ist wirklich fantastisch.
Ja, und Elimination Chamber 2025, auch wirklich eine wegweisende Show. Ich glaube, so viel können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Ja. Es ist sehr, 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 sehr viel passiert. Einiges von dem, was wir schon so ein bisschen prognostiziert haben, einiges auch, was wir nicht prognostiziert haben, umso schöner jetzt darüber zu diskutieren, lieber Kai. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt hier mit der Review, weil wir haben keine Zeit zu verschenken und ihr natürlich ebenfalls nicht. Es geht nach Toronto, Ontario in Kanada. Es geht in das Rogers Center. Über 38.000 Zuschauer vor Ort.
Übrigens hier, also so, wir sind nicht mehr in dem gleichen Stadion wie damals beim SummerSlam, als ich da war. Das war ja noch das normale, dieses Basketballstadion von den Toronto Raptors. Jetzt haben wir das Baseballstadion wieder. Ich muss ja wirklich weiterhin sagen, wie auch beim Rumble, ich bin gar kein Fan von diesen Baseballstadien mit diesen kleinen Entrances immer. Das nimmt natürlich ganz viel weg, aber kann es mehr Plätze verkaufen. Ne? Und auch 38.000 Leute sind besser als 15.000 Leute, die irgendwo reingehen. Von daher...
Ja, vor allem, weißt du, was noch besser ist? 15.000 Leute als 38.000 Leute. 38.000 Leute, die Ticketpreise bezahlen.
Ja, mit teureren Ticketpreisen.
Die aktuellen, ganz genau. Ganz, ganz genau. Nichtsdestotrotz, es war eine wegweisende Show. Es ist viel passiert. Wir starten mit dem Opening Contest. Wir hatten ja nur 4 Matches insgesamt auf der Card. Plus natürlich die Entscheidung zwischen Cody Rhodes und The Rock. Und das kam dann ganz am Ende. Aber wir starten mit dem Elimination Chamber Match der Frauen. Und da ging es natürlich um ein Women's World Championship Match bei WrestleMania 41. Aktuell ist es noch Rhea Ripley. Könnte aber auch noch Io Sky werden. Zwinker, zwinker. Ich glaube nicht dran. Ja. Bei Raw gibt es ja das Match der beiden.
Genau.
Ja, also, wir werden sehen. Ansonsten, wer sind die Teilnehmerinnen? Wir haben hier Alexa Bliss, Bianca Belair, Bayley, Liv Morgan, Naomi und Roxanne Perez. Und eigentlich wollten hier Liv Morgan und Naomi natürlich hier den Start machen in diesem Match. Tja, lieber Kai, aber bevor die beiden hier einen auscatchen konnten, da gab es ein Comeback, nämlich Jade Cargill ist zurück und Liv Morgan war erstmal ganz erschrocken, weil es war ja so ein bisschen nicht 100% klar, ob sie jetzt für die Attacke auf Jade Cargill storymäßig verantwortlich gewesen wäre. Es war ja so ein großes Fragezeichen dahinter. Aber wen greift dann die gute Jade an, die hier im schwarzen Outfit den Ring betritt und den Cage betritt, noch bevor die Tür zugemacht wird? Ja, sie greift nämlich Naomi an. Und dann gab es erstmal einen Beatdown, der sich gewaschen hatte.
Ja, also einen sehr guten Beatdown, auch eine schöne Überraschung, auch so ins Match reinzustarten. Du hast gemerkt, die Leute waren sofort da, es war sofort laut. Es gab direkt einen riesigen Pop auch für Jade Cargill. Und die Attacke auf Naomi, die kann sich schon sehen lassen. Also was da für eine Power hinter war, man muss ja auch sagen, ne, wir sind ja auch alle natürlich nicht der riesigste Fan von dieser neuen Chamber, weil die alte war ja brutaler mit dem Stahl auf dem Boden. Jetzt ist ja alles nur noch verweichlicht, ne, mit den Matten. Aber dieses Plexiglas, was sie da haben, das knallt immer noch sehr schön. Das haben wir auch gehört. Naomi einmal in den einen Pot, dann in den anderen Pot. Also das hat wirklich ordentlich gerumst. Und danach noch diese Attacke mit der Tür, die auch sehr brutal aussah. Also wirklich, Ich fand diesen ganzen Angriff, wie er durchgezogen war, Naomi hier rauskriechen will und dann diese Tür abbekommt, wirklich sehr stark. Also dieses ganze Ding, das hat auch Jade Cargill, die ja sowieso ein krasses Standing hat, auch nochmal so viel heftiger und brutaler aussehen lassen. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut, diesen Angriff.
Ja, da war Zunder drin, da war Hass drin, da war Gewalt drin. Und wie du schon gesagt hast, also nicht nur die Attacken im Käfig, sondern eben auch diese Aktion mit der Tür. Das sah ja fast aus, als wenn sie da köpfen wollte, so mehr oder weniger, ne? Mit dem zugezogenen Gatter, mehr oder weniger. Super gemacht, sehr hohe Intensität, genau das Richtige. Auch da wie hat dir dann die schauspielerische Leistung einer Bianca Belair gefallen, die natürlich dann über die höchsten Maße verzweifelt gewesen ist, dass hier ihre Tag-Team-Partnerin so zerstört wird von Jade Cargill?
Ich frage mich, ob du das bewusst so fragst, weil ich fand die schon nicht so gut. Ich fand, die war sehr übertrieben. Es war sehr übertrieben.
Es war Overacting galore, wenn man ehrlich ist, ne? Natürlich, als ob ich irgendwas hier ohne fiesen Hintergedanken fragen würde, Kai. Du sollst mich doch mittlerweile gut genug kennen.
Ja.
Nein, ich fand auch, das war ein bisschen Overacting. Das war Overacting, damit es auch der dümmste Zuschauer weiß, dass nämlich Bianca Belair offensichtlich nicht das weiß, was Naomi weiß und was Jade Cargill weiß. So nach dem Motto, oh mein Gott, wie kann denn das jetzt hier passieren? Und ich bin die arme, unschuldige Bianca. Ich will doch nur meine Freundin haben. Ich will nur Gold gewinnen. Und dann passiert sowas. Und das ist ja dann auch wirklich ein Punkt, der hier das Match trägt. Und ich mochte dann auch zum einen, wie Liv Morgan das verkauft hat, die natürlich dann die wieselige Heel-Character-Dame hier ist, die sich darüber kaputt lacht. Was ich sehr gut fand, um mal so auf die Details einzugehen, ich fand super gut, dass man nicht einfach hier Naomi hat abtransportieren lassen und das ganze Ding ist gelaufen und man fragt sie, ist sie jetzt eliminiert, was passiert da?
Ja.
Dass gesagt worden ist, die ist verletzt, die kann nicht weitermachen und deswegen ist sie aus diesem Match eliminiert. Gerade Kleinigkeiten wie das sorgen dann für Klarheit.
Das fand ich nämlich auch sehr gut, weil es gibt ja die Rumble-Momente. Jemand ist dann raus, kommt dann später nochmal rein oder Naomi ist raus, also waren gar nicht 6 Frauen in dem Ding drin. Und auf einmal kommt dann, nachdem alle fertig sind, kommt dann noch eine 6. Person raus, die gar nicht im Match war. Und dann ist so, ja, guck mal, weil deswegen, das fand ich auch sehr gut, dass es dann hieß, okay, die ist raus und die ist aber eliminiert.
Ja.
Also das hat mir auch sehr gut gefallen.
Also das sind gerade... Das, finde ich, ist auch ein Event der vielen Details. Das werden wir später nochmal ansprechen im Unsanctioned-Match, wo man sich auch viel Zeit für viele Details genommen hat. Finde ich sehr gut, weil genau das habe ich mich auch mir gedacht, so, vielleicht kommt es ja später wieder und dann ist es irgendwie noch die große Geschichte mit Bianca oder so. Hat man nicht gemacht. Ich finde es auch gut, dass man das quasi dann, ja, auch, man verhindert dadurch auch, dass es einfach im Nachgang noch so Unklarheiten gibt. Fand ich in Ordnung. Dadurch Naomi raus in die erste Phase, das ist eher diese One-on-One-Phase, die wir normalerweise haben, die hat es ziemlich gegeben durch den Eingriff. Und die Nummer 3, die reinkommt, ist natürlich dann eine Bianca Belair und die natürlich super abgelenkt. Und Liv Morgan, die in erster Linie hier, ja, diese Situation ausnutzt und ja, da auch, es geht da auch schon in den Stahl und es gibt die Attacken. Eine Bianca Belair, die versucht hier mit ihrem Handspring Moonsault sich hier wieder in die Dominanz zu bringen, aber eine Liv Morgan, die ausweicht. Also man hat hier, das finde ich ganz gut, dass man damit so gespielt hat, Bianca Belair, auch gegen Liv Morgan, nicht so dominant, wie wir es schon gesehen haben, logischerweise, aufgrund der Vorkommnisse.
Ja, wir hatten ja gerade schon mal im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, da gehen ja unsere Meinungen auseinander. Ich fand auch hier gerade diesen Anfang dann auch mit einer Liv Morgan nicht wirklich gut, weil du hattest eben die Attacke von der Jade Cargill, die ordentlich Bums hatte, da war Power drin und dann hast du danach die Aktion von der Liv Morgan und die sahen im Vergleich dazu wirklich sehr schwach aus, also da war gar keine Energie hinter, besonders, oder was mir besonders aufgefallen ist, waren diese Running irgendwas Aktion, teilweise Clotheslines oder sowas in der Ringecke, wo dann eine Liv Morgan mit 5 km/h rennt, also mit Schrittgeschwindigkeit. Und dann Aktion zeigt, wenn ich mir denke, ach, weiß ich nicht. Und das wäre vielleicht weniger aufgefallen, wenn du davor nicht Jade Cargill gehabt hättest, die da komplett abreißt. Trotzdem ist es auch eine Sache, die wir bei der Liv Morgan schon häufiger mal kritisiert haben, dass da so dieser Bums fehlt. Aber dann haben wir gesagt, okay, ja, die Aktionen geben das eben nicht so her. Aber schnell in der Ringecke rennen, das kannst du schon machen, finde ich.
Es ist halt wirklich so ein bisschen dieses Ding von der Liv Morgan auch, ne, weil so richtig die Impact-Aktion hat sie nicht. Das ist nun mal einfach so. Und auch jetzt hier hat man nicht so richtig gemerkt, tatsächlich, dass da war halt keine Wut, kein Zorn hinter oder sonst irgendwas, sondern es war halt eigentlich eher wieder so ein bisschen Business as usual, mehr oder weniger. Ich kann die Kritik durchaus nachvollziehen. Man hat auch gemerkt, dass nach dieser anfänglichen Attacke das Publikum auch erstmal gebraucht hat, bis es wieder reingekommen ist. Und man musste sich erstmal so ein bisschen zurechtfinden, so, wo sind wir jetzt gerade? Wem jubeln wir jetzt zu? Wo geht der Weg hin? Man war so ein bisschen verwirrt und das selbst bei der lautstarken Crowd hier in Toronto. Und deswegen, es war eine relativ ausgeglichene Phase mit ein bisschen Vorteil auf jeden Fall für Liv Morgan, würde ich mal sagen. Am Ende natürlich dann, ja, verschafft sich Bianca Belair nochmal Luft sozusagen, bevor dann Roxanne Perez reinkommt. Und also ich meine, wir beide haben ja grundsätzlich sehr unterschiedliche Eigenschaften bzw. Einstellungen zu einer Roxanne Perez. Ich weiß, dass du nicht so viel in ihr siehst. Ich sehe ziemlich viel in ihr und ich fand, das hat man hier auch, also von meiner Warte aus, hat man hier auch wieder ganz gut gesehen. Ja, da war nicht alles 100% smooth. Da waren ein paar Abstimmungsprobleme waren da drin. Nichtsdestotrotz fand ich sie als Farbtupfer hier in dem Match sehr, sehr gut und die auch eine notwendige Attitüde mit reingebracht hat im weiteren Verlauf.
Ja, natürlich auch passend mit der Fehde mit Bayley natürlich, die dann auch nochmal aufgegriffen wurde. Und auch aktionsmäßig gehe ich da auch komplett mit. Die hat ja auch dann wirklich spektakuläre Aktionen gezeigt. Nur, ich hatte es ja auch gerade schon mal erwähnt, gerade am Anfang, da gab es diese Aktion, da war dann Liv Morgan in der Ringecke. So, also die hat sie dann so, war unter sich eben, dann hat sie einen Schritt auf Liv Morgan gemacht und ist dann auf Bianca Belair gesprungen.
Ja.
Und auch da hast du gemerkt, da war das Timing off. Und es ist nicht diese, wo du sagst so, ja, eine halbe Sekunde, sondern es waren schon so anderthalb Sekunden. Also, dass nochmal mehr aufgefallen ist. Und das Gleiche hattest du noch bei zwei Aktionen danach. Es gab einmal diesen Sprung auf eine Bianca Belair nach draußen. Da hattest du das gleiche Problem. Das hat mich so ein bisschen gestört, was du dann gemerkt hast. Ja, hier soll jetzt gerade was Besonderes passieren, weil das waren auch gute Aktionen, die auch rausstechen. Aber du hast gemerkt, okay, wir müssen jetzt mal ganz kurz das nochmal vorbereiten und erst dann kommt die coole Aktion. Und das sticht da manchmal so ein bisschen raus. Das war zum Beispiel letztes Jahr bei der Tiffany Stratton war das anders. Da haben dann gewisse Aktionen halt flüssiger gewirkt. Ne? Und
ich glaube auch hier eine Tiffany Stratton bringt ein ganz anderes Grundgerüst mit quasi, was die Athletik angeht. Und da dürfen wir auch nicht die Größe vergessen. Ne? Die Größe und die Masse, die auch mit damit reinspielt, spricht auch da in Kombination mit der Schnellkraft, die bei einer Tiffany Stratton in meinen Augen auch höher ist. Ja, zu etwas, ich sag mal, man spricht immer so von Core Strength, ne? Und dieser Dynamik, die dadurch entstehen kann. Ich glaube, da ist eine Tiffany Stratton halt auch wirklich ein Ausnahmebeispiel. Aber ich fand zum Beispiel ganz geil, dass wir hier gesehen haben, dass eine Roxanne Perez halt auch so viele verschiedene Aktionen dann angebracht hat. Ne? Diese Runners zum Beispiel. Und dass sie dann auch selbst eine Bianca Belair draußen mit diesem Side-Rush und Leg-Sweep quasi dann doch noch mit den in den Cage befördert hat. Ne? Ich fand, das war schon zum einen interessante Aktion. Da war auch ordentlich Tempo drin. Wie gesagt, es war nicht alles sauber. Aber ich fand es einen notwendigen Tempowechsel und auch durch die Art und Weise, was für Aktionen drin gewesen sind, ein notwendiger Farbtupfer, den wir hier im Match gehabt haben. Weil als nächstes kam ja dann Bayley rein, als Nummer 5. Und die hat ja auch erstmal aufgeräumt, Kai. Und da flogen ja dann auch die Gegnerinnen erstmal reihenweise in den Käfig.
Ja, ich fand es übrigens erschreckend, wie wenig Reaktion dann auch war bei einer Bayley.
Bayley also ist gerade sehr...
War, ja. Also klar, es gab mal dieses kurze Hey, hey, Bayley. Ne? Ja. Aber das war's dann auch. Und das ist das Gleiche, aber auch trotzdem, egal, komme ich gleich zu. Das fand ich auf jeden Fall erschreckend. Weil die hatten da ja auch eigentlich coole Sachen, dass sie dann natürlich die Fehde mit Roxanne aufgreifen. Aber macht ja auch Sinn. Wird ja keinen Sinn machen, wenn sie nicht machen würden. Aber dann auch mit dieser Schlägerei im Pott dann zum Beispiel kurz. Und also ich mag halt wirklich auch dieses Plexiglas, weil das knallt halt so schön. Das ist super gut, wenn dann jemand da drin ist und du haust seinen Kopf dreimal gegen. Das wämst ordentlich. Das ist so muss es sein. Fand es dann halt auch trotzdem schade, dass dann darauf so wenig reagiert wurde.
Ja, das war so ein bisschen bitter. Bin ich sehr bei dir. Bayley hat sehr viel von ihrem Appeal verloren. Sie ist natürlich auch gerade so ein ziemlich langweiliges Babyface, wenn man ehrlich sein möchte. Da ist jetzt kein großes... Klar, die Story mit Roxanne ist da, aber de facto ist diese Story da, damit Roxanne besser aussieht, wenn man ehrlich ist. Und Bayley ist halt nicht das Bauernopfer, aber Bayley ist sozusagen der notwendige Gegenüber auf der Face-Seite. Aber Roxanne wirkt in der Fehde eben wie die interessantere Figur, weil da stärker der Fokus drauf liegt. Da bin ich bei dir. Ich mochte aber
zum Beispiel auch... Okay. Weil auch zum Beispiel dieser Belly-to-Belly, den sie dann gezeigt hat, der so seitlich in den Käfig gehen sollte. Ich glaube, Idee ist grundlegend cool, aber das fällt halt gar nicht auf, weil das ist, als würde ich dich nehmen und kurz umsetzen gegen diese Käfigwand. Weil der Belly-to-Belly ist jetzt ja kein Finisher, wo du sagst, boah, den sehe ich jetzt auch aus dem Oberrang und ich merke sofort, oh krass, da war gerade ein Finishing-Move.
Ja.
Das hattest du da auch. Und die gleiche Aktion, obwohl das trotzdem noch mehr nach einer größeren Aktion aussieht, hattest du auch bei diesem Rose-Plan, den sie dann draußen gezeigt hat, wo es auch gar keine Reaktion drauf gab. Und das ist ja also ein Finishing-Move.
Ja, das finde ich halt auch erstaunlich. Also zum einen natürlich... dass auch von den Kommentatoren es gar nicht großartig kommentiert worden ist, dass da, schaut mal, da gab es gerade den Finisher draußen, Ausrufezeichen. Keiner ist interessiert.
Ja.
Und von den Zuschauern auch keinerlei Reaktion. Wobei man aber fairerweise auch sagen muss, der Rose Plant ist auch echt kein geiler Finisher. Also nee. der hat keinen Impact, der hat keinen Wumms, der Aufbau ist super schwierig und nicht natürlich.
Also, das ist halt dumm, wenn deine beiden Finisher Bailey to Bailey und Rose Plant sind, ne? Also die jetzt beide.
Ich finde den Bailey to Bailey da noch besser tatsächlich, aber ja, ich finde den Rose Plant finde ich einen absolut desolaten Finisher. Also von daher. Ja, nichtsdestotrotz, ja, hier ging es dann trotzdem erstmal mit ordentlich Schwung dann zur Sache und ja, die Reaktionen waren hier noch so ein bisschen verhalten. Würdest du mitgehen, dass die beliebteste Wrestlerin jetzt hier eigentlich Alexa Bliss gewesen ist, die erst Nummer 6 reingekommen ist?
Ja, gehe ich mit. Also okay. Übrigens auch das war mit einer der Gründe, warum ich in meiner Preview gesagt habe, ich könnte mir auch prinzipiell Alexa Bliss als Siegerin vorstellen, weil die am meisten over ist. Ne, also, und hast du gesagt, ja, natürlich Bianca Belair und klar, ich sag mal, wenn du wirklich sagst, okay, wir gehen jetzt wirklich nach Nummern, so, ne, wie ist das, Reichweite, wen erreicht Bianca Belair gerade hier als Face, Vorbild, viele junge Mädchen, toll oder sowas, ne, aber wenn du jetzt einfach nur sagst, mein Gradmesser ist die Leute, die gerade da chanten, hast du schon gemerkt, dass sehr viele Leute Bock auf Alexa Bliss in diesem Match hatten. Aber auch da, warte, bevor ich jetzt zu Alexa Bliss komme, übrigens, es gab ja die Erklärung vom Match, wie das abläuft, bla bla bla. Die haben nicht gesagt, alle 3 Minuten, alle 5 Minuten kommt jemand. Das waren einfach nur, nach einem festen Intervall kommt jemand. Und ich finde, gerade hier in diesem Frauen-Chamber-Match waren die Intervalle teilweise sehr kurz.
Ja.
Also, es hat sich manchmal angefühlt wie 2 Minuten, 2,5 Minuten. Also, wir hatten schon manchmal fast Rumble Hot-Face-Entrances, die gingen länger als diese Chamber-Sachen hier. Das hat sich ganz komisch, ich übertreibe, aber du weißt, was ich meine. Das hat sich ganz komisch angefühlt manchmal. Gerade dann später im Vergleich zum Männer-Match, wo du wirklich dachtest, okay, jetzt catchen die halt mal irgendwie hier 4-5 Minuten einen aus. So Drew McIntyre, Seth Rollins zum Beispiel. Das war hier ganz komisch. Und ich fand dieses neue Auswahlding super doof.
Das konnte man sehr schlecht sehen, ne? Ich wollte das auch noch angesprochen haben, ob es irgendwie am Kontrast meines Fernsehers gelegen hat. Konnte man sehr schlecht sehen. Ja.
Ja, da finde ich dieses Disco-Blinken viel besser, was sonst immer gemacht haben.
Ja, würde ich auch gerne wissen, warum man das geändert hat, weil es war jetzt ja wirklich nichts, was, also man hat es jetzt nicht besser gemacht.
Ja.
Das war jetzt auch nicht was super störend gewesen ist im Endeffekt.
Genau. Und ansonsten, Alexa Bliss kommt raus und ich finde auch da, du merkst, habe ich gerade schon gesagt, die Leute hatten Bock auf Alexa Bliss und die hat ja auch einen recht guten Moment bekommen, wo sie dann am Anfang alle einmal abfertigen durfte.
Ja. Ja, generell, sie hat mehrere Momente gekommen, auch gerade diesen Augenblick dann noch gegen Liv Morgan. An einer Stelle, ne, wo sie dann auch wirklich quasi das One-on-One gehabt hat. Es wirkte sehr dominant, muss man hier ganz klar sagen. Ne? Und ja, auf jeden Fall eine Bereicherung hier. Die erste, die dann die Segel streichen musste, war dann quasi auch eine Bailey. Also nach einer Naomi, die ich jetzt einfach mal als nicht dazu zähle, weil sie nie im Match teilgenommen hat, so wirklich. Ja, da ging es dann ja quasi per Oblivion ist sie hier eliminiert worden. Eine Rose Plant wurde gekontert, es gab den Oblivion und dann war die Geschichte hier gelaufen und sie war raus. Und wir hatten noch ein Brawl hier auf dem Pod gehabt mit Liv Morgan und Bianca Belair. Und es gab mal wieder die Peitsche, lieber Kai.
Es gab die Peitsche, also mit eingespieltem Sound.
Was?
Mit Peitschensound, aber das ist ja schon wie, du musst ja auch dann da sehr genau treffen. Da darf jetzt auch keine Latenz oder sowas drin sein. Wenn du sagst, ihr habt da jetzt so ein bisschen Ping, dann ist schlecht. Ich bin von sowas ja eigentlich kein Fan, ne? Weil das ja immer so ein bisschen blöd ist. Aber irgendwie war es dann ganz cool, weil du auch dann sehr häufig in der Kamera hier den Körper und Rücken von der Liv Morgan gesehen hast. Ich habe auch gar nicht verstanden, warum hatte die so einen heftigen Stream vorne, weil die hat ja auf den Rücken bekommen, hab mich gefragt, aber war das so beim Schlag, dass sie das so drum gewickelt hat? Denn das war ja schon, also das war wirklich ein ganz schön böser Stream, den sie da hatte und das muss auch richtig zwiebeln, so ein Ding. Deswegen, also, und weil es dann visuell irgendwie cool aussah, dann sag ich, ja komm, mach den Whip-Sound noch, ist egal, hatte seine Wirkung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich sehe es halt genauso. Es ist, wie der Finisher muss knallen, so.
Ja.
Genauso wie mit den Pots im Endeffekt, ne. Das ist einfach ein Effekt, den kannst du bringen und der sorgt für eine gewisse Brutalität im Match, so nenne ich es einfach mal, ne. Der visualisiert das, sorgt dafür, dass du den Effekt erkennst. Ich kann da nichts Schlimmes gegen sagen. Also ich mag das, klar, es ist übertrieben, es ist überzeichnet, aber hey, es ist Wrestling, so.
Das Einzige, was ich finde, ist, Liv Morgan hätte dann runterfallen sollen sofort.
Ja, das hat ein bisschen gefehlt. Das hat dieser abschließende Bump gefehlt im Endeffekt, ja, weil sie sich quasi so hat runterfallen lassen und dadurch wirkte es nicht ganz so hart, ne? Ja. Dann trotzdem gab es aber trotzdem auch ein paar schöne Aktionen, dürfen nicht vergessen. Es gab ja noch hier den Dive auf alle drei quasi von Bianca Belair. Es gab auch noch den Tower of Doom, den wir hier gehabt haben. Natürlich, wenn du viele Frauen im Ring hast, dann gibt es natürlich immer den Tower of Doom im Endeffekt. Und ja, dann hatten wir so eine schnelle Sequenz, wo dann im Endeffekt Alexa Bliss ja den Moment genutzt hat, um hier den Twisted Bliss auf Roxanne Perez zu setzen und die zu eliminieren, sodass wir in den letzten drei Alexa Bliss, Liv Morgan und Bianca Belair sind.
Aber du hast auch hier gemerkt, finde ich, also eine Roxanne Perez wurde da schon gut geschützt, denn die hätte ja vorher noch den Codebreaker kassiert und das war dann Codebreaker into Twisted Bliss. Also es war jetzt nicht nur, oh, eine Aktion, die war raus, sondern es waren zwei Aktionen nacheinander, zwei große Aktionen nacheinander. Also da merkst du natürlich auch jetzt, mit einer Roxanne Perez, da wird man entsprechend planen und man lässt sie auch hier immerhin weiter gut aussehen. Das hast du im Rumble-Match gemacht, dass sie da den Rekord für die längste Zeit im Rumble bekommen hat. Und auch hier hast du gemerkt, die wird nicht immer einfach irgendwie rausgeschmissen, die kriegt ihre großen Aktionen und wenn sie rausfliegt, dann wird sie von Alexa Bliss gepinnt, ist okay. Und also auch da finde ich irgendwann so down the line, wie man sagt, Alexa Bliss gegen Roxanne Perez, das wird auch eine gute Fehde, die man bekommen kann. Deswegen dann Roxanne raus. Weil ich jetzt aber gerade bei Alexa Bliss war, mir geht, aber ich hatte auch noch mit Chris drüber geschrieben, mir geht da immer noch so ein bisschen das Gimmick flöten, weil ich gar nicht weiß, was Alexa Bliss ist und was sie mir sagen möchte. Weil die kommt dann immer noch mit der Puppe raus und dann ist sie aber auch manchmal so tough, wie du so vom Blick her, dann guckt sie aber auch manchmal so psycho und zeigt dann den Sister Abigail und wartet da sehr bei und guckt dir so in die Seele. Ich habe gar keine Ahnung. Also was dieser Charakter sein soll. Ich glaube, das ist, ja, mach so ein bisschen wie früher. Also so wie ganz früher, als du noch Champion warst. Mach aber noch so ein bisschen aus der Bray Wyatt Zeit. Ja, dann gucken wir halt mal.
Ja, so fühlt sich halt tatsächlich ein bisschen an, ne? Ich glaube, dass man nach dem Rumble Comeback erstmal genau das machen, was du gerade erzählt hast. So, wir machen erstmal das, was die Fans kennen und die eigentliche Entwicklung, die kommt jetzt dann Richtung WrestleMania, weil du merkst, die Leute lieben sie. Die hat ja auch eine Ausstrahlung und auch dadurch, sagen sie immer wieder, nicht die Beste im Ring. Ich finde auch den Sister Abigail DDT, den sie zeigt, in der Art und Weise, wie sie ihn dann so lange hält, so, ja. Ja,
dauert auch 8 Jahre.
Ja, aber es ist, also, ne, es ist ein komplizierter Finisher, es ist ein Finisher, der mit Ankündigung kommt, bin ich nicht der größte Freund von. Aber egal. Ich glaube, dass wir mit Alexa Bliss auch da wieder erst am Anfang sind, sondern ich glaube eher, dass man da in den nächsten Wochen und Monaten so ein bisschen mehr erzählen wird, in welche Richtung geht sie dann. Weil es deutet sich ja, du hast hier mit Roxanne Perez die Sache angesprochen, ich gehe eher davon aus, dass wir hier eher in Richtung Liv Morgan, Raquel Rodriguez gehen werden. Und es heißt ja schon seit längerem, dass der Alexa Bliss Richtung Wyatt Six gehen könnte. Und da könnte ich mir dann vorstellen, machst du Nikki Cross und Alexa Bliss als die Crazy People von den Wyatt Six gegen Liv Morgan und Raquel Rodriguez, Tag Team Titles, kleines Match bei WrestleMania, könnte ich mitleben. Weil es wurde ja dann hier auch Alexa Bliss durch Liv Morgan eingerollt.
Ja, das stimmt.
Schon mal so also, als ein Punkt. Ja, genau.
Und also, also mit Rumble-Eliminierung natürlich. Und das,
man deutet die Fehde ja schon an. Ne? Das, ja, ist ja. Das ist so.
Also, macht ja auch Sinn, also ich meine auch gerade mit Roxanne Perez meinte ich halt deswegen auch dieses Down the Line, so irgendwann wird es diese Fehde noch geben, denke ich mal, weil es Sinn macht. Aber auch hier natürlich, wie du halt sagst, man deutet es ja auch an und es ist ja auch schon wirklich, die sind sich ja recht ähnlich, ne? So
ja, ja.
Dieses Spider-Man aufeinander zeigen Meme, ja. Wenn man so jetzt sich Liv Morgans Charakter anguckt und den 2016er, 17er Alexa Bliss Charakter anguckt.
Ja. Jo, und dann haben wir noch zwei übrig, Liv Morgan und Bianca Belair. Und du hast gerade bei der Peitsche schon was angesprochen, wo du gesagt hast, ja, okay, ne, aber ich find's halt unterhaltsam. Was ich unterhaltsam fand, war dann dieses Hin- und Her-Gebounce von Bianca Belair an den Haaren, in den Käfig und in die Seile und wieder zurück und wieder, ja, übertrieben, ja, cartoony, fand ich aber trotzdem irgendwie ganz geil, um auch mal so eine innovative Art und Weise den Käfig zu nutzen.
Du hast auch gemerkt, dass die Leute das geil fanden. Die wurden ja auch immer lauter dabei und haben das gemocht. Also ich fand das auch cool. Weil Also du hast oft genug mit diesen Haaren irgendwelche dummen Sachen wie, ich weiß gar nicht, war es auch Roxanne Perez oder was? Roxanne,
ja, die kurz versucht hat, irgendwie da festzuknoten.
Irgendwie so zu ziehen. Und ich dachte, hä? Und dann sagt Alexa Belair so, ah, meine Haare. Und ich denke mir, aber da ist ja gerade gar kein Zug drauf. Das macht alles keinen Sinn. Also ja, da ist normales Ziehen effektiver. Aber das hier mit Liv Morgan und Bianca fand ich auch sehr gut, weil es spaßig war.
Ja.
Und auch da macht wieder Sound. Ne? Die immer wieder zurück gegen den Käfig zurück. Also kann man nichts gegen sagen.
Ja, von wegen unorthodoxer Einsatz vom Käfig. War das nicht auch einmal, wo quasi, ich glaube, Roxanne gegen Bayley, glaube ich, einen Submission-Move im Cage gehalten hat und dann hat irgendwie Bayley die Faust von Roxanne über die Ketten gerubbelt und so?
Ja, das sah sehr doof aus.
Ich fand die Idee eigentlich ganz gut.
Idee war gut. Umsetzung war so 5 minus.
Ja.
Weil es war, ich kriech kurz in den Käfig, ah, meine Hand tut weh, ich hör auf.
Ja, und es geht dann am Ende natürlich nochmal ordentlich zur Sache. Erstmal der Spear von der Bianca Belair und dann nochmal draußen, wo es dann ja nochmal den Swing quasi gegen die Stahlwand gab, plus dann auch nochmal gegen den Pott. Auch da
mochte ich übrigens auch.
Das sieht immer gut aus. Also ja, das auch da ist eine Liv Morgan ein gutes Opfer für solche Aktionen, weil die sich dann auch so schön flach, wie sagt man denn? Die lässt sich so schön
eng
schleudern einfach, ne?
Ja,
die nimmt so die Spannung aus dem Körper raus quasi, ja, und arbeitet da nicht gegen, sondern lässt es einfach über sich ergehen, dass sie da links und rechts rumgeschleudert wird. Und das hat dann eben schon ordentlich Impact gehabt. Auch da der Knall in den Pott passt dann für mich. Es soll dann im Ring den 450 geben. Liv Morgan bekommt nochmal die Knie hoch und dann wird hier quasi darum gebuhlt, wer jetzt den Finisher zeigen darf. Da wird dann mehrfach gekontert. Wird es jetzt der Oblivion, wird es der KOD am Ende, hat dann die Kraft von Bianca Belair gewonnen und ja, sie rupft sozusagen Liv Morgan hier beim Oblivion-Ansatz aus dem Seil, hebt sie hoch und dann gibt's den Kiss of Death und Bianca Belair gewinnt das Ding hier, Kai.
Ja, haben wir beide, glaube ich, auch so getippt, dass Bianca Belair das Ding hier gewinnt. Ich glaube, man kann auch Sachen wiederholen von vor 2 Jahren, dass eine Bianca Belair auch promomäßig recht öde ist, dass wir da jetzt nicht die größten Fans von sind, so vom Charakter Bianca Belair habe ich jetzt auch wieder in der Sache mit den Tag-Titles gesehen. So, es ist jetzt einfach nichts, was mich persönlich abholt. Aber es ist auch, glaube ich, mit das beste Match, was du in der Women's Division aufstellen kannst, wenn du Rhea Ripley gegen Bianca stellst. Und von daher kann ich mich nicht beschweren. Also wir hatten sowieso schon ganz viele Paarungen, die es gab. Und auch hier natürlich, ja, eine Liv Morgan hatte dann auch trotzdem ein gutes Showing. Die war von Anfang an drin und hat bis zum Ende durchgezogen. Also Bianca Belair quasi auch, weil es gab ja Naomi so gesehen nicht. Nichtsdestotrotz, die konnte wirklich viele Aktionen zeigen, hat auch ihre Eliminierungen bekommen. Das geht klar. Aber sind wir mal ehrlich, auch wenn es jetzt unter den letzten 2 war, es hätte ja keiner jetzt gejubelt, wenn Liv Morgan gewonnen hätte. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt ein halbes Jahr Rhea gegen Liv schon hatten. Das wäre jetzt nichts Neues gewesen für Mania. So, von daher, und das ist jetzt nicht, ne, damit dann keiner schlau sagt, ja, aber Jey Uso hat auch schon gegen Gunther gekämpft. Ja, so ein Redemption-Arc ist was anderes, als wir hatten das Programm schon 6 Monate mit Freundwechsel und Turn und hin, ja, und her und sowas, ne? Also
die Geschichte Rhea gegen Liv ist halt auch auserzählt.
Genau.
Das ist es halt einfach.
Und was ich halt mochte, ist, dass man hier auch wirklich den KOD als Waffe präsentiert hat, weil das war dieses Ding, der geht die ganze Zeit nicht durch, der wird immer wieder gekontert oder man wird unterbrochen. Aber geht der KOD durch, dann ist der Sack zu.
Ja. Ich bin mir auch noch gar nicht 1000% sicher, ob wir nur ein Einzelmatch zwischen Rhea Ripley gegen Bianca Belair bekommen oder ob man da eventuell noch einen anderen Weg geht und vielleicht noch eine dritte Frau mit reinschmeißt. Weil, wie du schon sagst, so per se ist das eine gute Paarung, aber irgendwie fehlt mir da auch noch so ein bisschen der Funke. Im Endeffekt haben wir 2 Babyfaces gegeneinander, was immer schwierig ist. Es ist interessant von den Stilen her, aber ich will noch wissen, wie man das ein bisschen aufpeppt, also dass da ein bisschen Emotionen reinkommt, weil bis jetzt sagen wir eigentlich nur, ja, das sind halt 2 gute Wrestlerinnen, ja, sind sie zweifellos, ne, und 2 große, kräftige, auch Frauen mit Impact, ganz wichtig, aber mir fehlt noch so ein bisschen die Emotion dahinter und vielleicht kann man da mit der dritten Frau im Bunde vielleicht noch ein bisschen, nicht nur Emotion, sondern vielleicht auch ein gewisses anderes Momentum reinbringen, aber ich bin gespannt drauf, ob man das jetzt so belässt oder ob man vielleicht am Montag bei Raw mit Io Sky irgendeinen Smonch macht, dass es irgendwie ein Durcheinander gibt und dann wird die irgendwie noch als dritte Teilnehmerin in das Match mit reingebuckt oder wie auch immer.
To be fair, sorgt auch jetzt in der Io Sky nicht für Emotionen bei mir.
Ja, aber es gibt eine andere Dynamik innerhalb des Matches. Darum geht's mir halt auch. Ne? Es gibt eine ganz andere Dynamik, wenn du nochmal so eine kleine, schnelle Frau mit dabei hast, die dann auch nochmal mit den beiden anderen interagieren kann. Aber gucken wir mal, wie man das hier mit reinbringen wird. Auf jeden Fall, ich fand das ein extrem gutes Elimination Chamber Match der Frauen. Ich fand, das war sehr unterhaltsam. Es hat einen flotten Flow gehabt. Ja, war nicht alles sauber. Von der Erzählung her fand ich es stringent. Ich fand den Einstieg sehr gut. Ich hatte hier wirklich meinen Spaß, muss ich dazu sagen.
Also den Einstieg fand ich auch sehr gut, die Sache mit Jade Cargill natürlich. Dann hat es wirklich gebraucht. Ich finde es aber auch irgendwie gut, dass man da so schnell durchgeballert ist mit diesen sehr kurzen Intervallen. Trotzdem hat auch dieses Fehlen der Crowd da sein Übriges getan. Du hast gemerkt, oh, die sind jetzt irgendwie raus und dann kommen Leute rein und es gibt wirklich gar keine Reaction. Das ist halt schon doof, wenn der Countdown abläuft und du bist so, jo, jetzt kommt der Nächste. Und das war's dann eben. Mir hat, muss ich sagen, gerade dieses 1 gegen 1 Liv Morgan gegen Bianca Belair erstaunlich gut gefallen, weil mir das 1 gegen 1 der beiden am Anfang so gar nicht gefallen hat. Und also am Ende war es besser, weil da waren sie drin, dann war auch irgendwie die Crowd dabei. Also den Anfang fand ich sehr gut. Dann fand ich es teilweise echt zäh, in dem Sinne, dass es zwar schnell ging, aber dann irgendwie so zu wenig für mich passiert ist. Und das Ende fand ich dann wiederum gut. Und ich finde auch, dass eine Bianca Belair hier die richtige Siegerin ist, muss ich sagen.
Ja, im Endeffekt, so viel Auswahl hat man jetzt hier nicht gehabt, ne? Muss eben. Man auch ganz klar sagen. Ich fand das Match sehr, sehr gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Ich bin nach wie vor auch überzeugt von den Fähigkeiten der Frauendivision, die ja wirklich inzwischen exorbitant ist, wenn man nicht nur hier sich das Roster mal anschaut, sondern auch nochmal zu NXT geht. Das ist irre, was da an Talent rumfliegt. Und ja, ich hoffe jetzt auch, dass wir für eine Roxanne Perez noch irgendwie einen Spot auf der WrestleMania-Card finden, weil das würde ich da schon irgendwie gönnen, dass die da auch noch einen großen Platz bekommt oder zumindest einen Platz, so nenne ich es einfach mal. Ja, Kai, und bevor wir jetzt hier weitermachen, natürlich liegen große, große Events vor uns. Natürlich Elimination Chamber, ein großer Event, den wir jetzt aktuell auf dem Plan hatten. Aber 2 Tage WrestleMania, das erfordert nochmal besondere Vorbereitung. Für besondere Vorbereitung, da brauchst du natürlich was Gutes zu essen, aber es braucht auch was Gutes zu trinken. Und da empfehlen wir natürlich unsere Freunde von Holy. Holy, das sind Energies, es sind Eistees und es sind natürlich auch Hydrations. Und da gibt's die unter anderem in so wunderbaren Pötten, wie man so schön sagt. Ne? Dragon Fruit Dragon habe ich hier in der Hand. Sehr, sehr leckeres Zeug, vor allem auch sehr gutes Zeug, um nicht nur wach zu bleiben, sondern auch fokussiert zu bleiben. Und Kai, da gibt's mal wieder wunderbare Angebote, die euch vielleicht gerade auf der Road to WrestleMania hier nicht entgehen lassen solltet.
Genau, denn es gibt wieder verschiedenste Rabatte auf die Starter-Sets. Du hast ja gesagt, es gibt halt Eistee, es gibt Hydration oder eben auch Energy. Und wenn ihr sagt, ah, ich weiß nicht, hier ist so ein ganzen Pot, ich kann mir irgendwie nicht entscheiden, ich weiß gar nicht, was schmeckt mir überhaupt oder was schmeckt wie, was verbirgt sich dahinter, könnt ihr jetzt einfach sagen, okay, ich hole mir halt so ein Starter-Set. Das gibt's jetzt im Angebot für 25 Euro. Das ist dann jetzt reduziert. Da gibt's natürlich noch unsere Codes, einmal Headlock oder Headlock 5, je nachdem, ob ihr dann Neukunde seid, wo ihr dann 5 Euro sparen könnt oder mit unserem Code entsprechend Headlock 10%. Ihr das sparen könnt. Da könnt ihr euch eins dieser 3 Starter-Sets aussuchen. Oder wenn ihr sagt, okay, ich will einfach alles testen, dann gibt's auch so ein 3-in-1-Set. Da hast du dann jedes Starter-Set. Das gibt's dann zum Preis von 50 Euro. Also kriegt ihr quasi 1, also kaufe 3, zahle 2. So ein bisschen nach dem Motto. Dann könnt ihr euch da mal komplett durchtesten. Du hast dann pro Starter-Set nämlich 14 Sorten, beziehungsweise 14 Drinks, also 7 Geschmäcker mal 2, dass du dann ordentlich durchtesten kannst und dann sagst, okay, die und die gefallen mir.
Nee, du hast 7 mal 3 sogar. Du hast 21 Sorten da in diesem großen Set für 49 Euro mit dabei. Das ist ja doch mal der Vorteilspack, den es da ja auch gibt. Das Starter-Set Deluxe, wie es so schön heißt, für 49 Euro. Du hast es gerade angesprochen. Sprich nochmal 5 Euro von uns weniger. Dann mit unseren Promo-Codes, dann bist du schon bei 45 Euro. Und das ist wirklich gutes Zeug. Und auch da, du kannst dir obendrein auch noch aussuchen, was für eine Farbe und welches Motiv dein Thermoshaker haben soll. Da gibt's ja quasi ja den Energy-Thermoshaker, den Hydration-Thermoshaker, den Ice-Tea. Das sind alles unterschiedliche Farben, je nachdem, was ihr gerne hättet. Also mal mit Gelb, rosa quasi, mal in Blau oder mal dann eben auch in entsprechenden Farben. Es ist wirklich sehr, sehr leckeres Zeug. Vorteil ist auch noch, dass du zum Beispiel keinen Zucker mit drin hast. Du hast auch fast keine Kalorien. Das heißt also, wer da ein bisschen achten sollte. Vielleicht auch da lange WrestleMania-Nacht. Man isst eh schon irgendwie Pizza oder was hattet ihr nochmal? Raclette-Pizza oder irgendwas?
Pizza-Raclette.
Genau.
Ja. Ja,
mit einer Scheibe Käse unten, eine Scheibe Käse oben.
Ja, da musst du gucken, wo die Kalorien sparst, wenn du dir dann irgendwie 5000 Kalorien Raclette reinspachtelst.
Ja, ganz genau. Und deswegen können wir da auch guten Gewissens sagen, schaut da gern bei weareholy.com/headlock vorbei. Da könnt ihr dann sofort an den Start gehen. Das ist auch eine gute Art und Weise, uns zu unterstützen. Und wie gesagt, gerade für die WrestleMania-Season, glaube ich, kann man sich da noch ordentlich was zusammenholen. Und gerade, wie du angesprochen hast, diese Starter-Sets ideal für den Neueinstieg. Ansonsten, ja, kann ich auch nur sagen, also momentan wieder sehr viele leckere Sorten da am Start. Ich bin ja nach wie vor ein großer Freund von den sauren, fruchtigen Varianten, aber es gibt auch einige süßere auch da. Gerade jetzt für den Sommer kann man da nochmal gut einkaufen gehen. Deswegen weareholy.com/headlock und ihr seid auf jeden Fall dabei. So, okay, machen wir dann weiter hier im Geschehen bei WWE Elimination Chamber. Wir haben noch ein Tag-Team-Match auf dem Plan. Tiffany Stratton trifft hier an der Seite von Trish Stratus auf Candice LeRae und Nia Jax. Wir wissen, Charlotte hat sich eigentlich schon entschieden, auf wen sie hier treffen möchte, nämlich auf ja Tiffany Stratton. Und jetzt fühlt sich dieses ganze Match so ein bisschen an wie ein Lückenfüller, nenne ich einfach mal, mit Legendenstatus, ja. Mit Trish Stratus dabei hier aus Toronto. Ja, es war auch ein Lückenfüller, oder?
Es war ein Lückenfüller, der hätte die Lücke auch gerne mit ein bisschen weniger Matchzeit füllen dürfen, finde ich. Weil ich hätte jetzt hier keine 11-12 Minuten gebraucht, gerade wenn diese 11-12 Minuten gefühlt 6 Minuten Isolationsphase von Trish Stratus sind. Ja, also was soll ich sagen, wir haben es schon angesprochen, auch in der Preview, oder habe ich es auch gesagt, ich bin gar kein Freund von der Tiffany Stratton. Warte, ich habe gerade Trish Stratus gesagt, ne, bei Isolationsphase, oder?
Ja.
Also auf jeden Fall, gut, weil Tiffany Stratton, Trish Stratus, da sind ganz viele Thesen da überall drin. Und mein Problem ist halt immer noch die Darstellung von Tiffany Stratton hier, dieses Babyface, was sie jetzt ist, die jetzt aber diese Coolheit, diese Arroganz so ein bisschen verloren hat. Das finde ich sehr blöd, die dann da so ein bisschen mit Stratus zusammensteht und ach, es ist alles so toll, wir sind alle so tolle Freunde. Was finde ich unpassend, weil das ist auch nicht der Charakter, der overgekommen ist bei einer Tiffany Stratton. Deswegen verstehe ich es nicht, warum er davon weggeht. Und beim Match hier selbst, ich sag mal, die größte Überraschung war, dass nicht Candice LeRae gepinnt wurde, sondern Nia Jax. Aber ansonsten, ich fand viel von Trish Stratus sah halt nicht gut aus. Ne? Da hast gemerkt, oh, das ist so ein bisschen Koordination schwierig. Steht jetzt auch nicht so häufig im Ring natürlich. Dann diese sehr lange Isolationsphase. Du hattest mal verschiedene coole Sachen drin, wie als da Nia Jax Trish in diesem Stretch-Muffler-Submission hochnimmt und so mit dem Gesicht ins Turnbuckle knallt.
Ja,
das war eine ganz coole.
Wo ich mich gefragt habe, ob das on the fly gemacht worden ist. Nach dem Motto, ey, die Zuschauer reagieren, ich mache mal was Krasses. Okay.
Ja. So, also falls es on the fly ist, war es auf jeden Fall sehr gut on the fly gemacht.
Ja.
Muss man da ganz klar sagen. Aber ansonsten wirklich, es war ganz Standard. Dann gab es halt eben das Hottag irgendwann nach 8 Werktagen zu Tiffy. Und dann gab es dann eben die Faces, die da ein bisschen dominieren. Die hielt sie mir einmal ganz kurz aufmucken. Prettiest Moonsault gegen Nia Jax. Dann wird Nia Jax gepinnt. Ist vielleicht auch insofern schlau zu sagen, okay, der Sack ist jetzt hier auch zu. Nia Jax mit ihren 400 Titelmatches kriegt jetzt kein weiteres mehr. Die wurde jetzt auch hier nochmal gepinnt von der Tiffy. Dann ist das Ding durch. Aber es war schon auch nicht so gut.
Nee, überhaupt nicht. Mir hat's auch gar nicht gefallen. Also es ist auch total abgefallen zum Match davor. Du hast gemerkt, dass Trish Stratus ganz große Probleme gehabt hat, wenn sie mit Nia Jax geworkt hat. Also auch gerade diese erste Tag, wo sie reingekommen ist und dann die Chops. Ja. Ganz, ganz komisch.
Ja.
Hat gar nicht funktioniert. Auch am Ende dieser Top Rope Bulldog, wo man auch das Gefühl gehabt hat, den beiden bei der Absprache quasi zuschauen zu können. So, jetzt, ja, jetzt, okay, jetzt, dann jetzt los. Nein, ich fand, das war ein Match. Es war absolut vergessenswert. Es hat sich auch angefühlt wie, ihr müsst Tiffy jetzt mögen. Bejubelt die, weil ihr hasst Nia Jax und auch Candice LeRae ein bisschen.
Übrigens,
und denkt dran, die ist an der Seite von Trish Stratus, die ist eine Legende, vergesst das nicht.
Ja. Was ich noch ganz gefährlich fand, war, als der erste Prettiest Moonsault-Ansatz von Tiffany Stratton gekontert wurde, wo sie dann von Candice LeRae so weggeschubbt wird, wo du denkst, die hätte auch beschissener landen können. Also das sah dann noch ganz gut aus, es war so, oh, ich wackel kurz ein bisschen und fall dann mit meinen Beinen auf Seil und und lande dann so, als würde ich in einem Tree of Woe landen, aber lande eben nicht so, ne?
Ja.
Aber die hätte da auch ganz fies auf dem Hinterkopf oder auf dem Nacken landen können,
ja, oder
wenn
auch
sie da nicht anders eingehakt hätte.
Ja, also ist ja auch fast mit dem Fuß oben ganz merkwürdig hängen geblieben, ne? Und der hätte sich auch sonst was reißen können. Also ja, bin ich bei dir. Das genaue Gegenteil hat mir übrigens zu Beginn des Matches mit diesem Banzai-Drop, Senton, irgendwas gedöns in der Ecke von Nia Jax, glaube ich, das war gegen Tiffy, wenn ich mich nicht täusche, wo einfach gar kein Körperkontakt dabei gewesen ist.
Ja.
Ach, ich weiß auch nicht. Nee, also, da müssen wir jetzt auch gar nicht lange drüber reden. Also, schlussendlich hier zählt das Ergebnis. Tiffy und Trish Stratus gewinnen das Match und ich gehe den Zungenbrecher Stratton Stratus, nämlich indem ich einfach Tiffy sage. Das ist die klügere Variante an der Stelle. Ich habe es mir nämlich auch ein paar Mal vertippt tatsächlich dabei. Da habe ich Tiffany Stratton und Trish Stratton, habe ich dann zum Beispiel geschrieben. Die Stratton Sisters. Nein, aber es ist wirklich vergessenswertes Match. Ich finde auch, wie du schon richtig gesagt hast, den Weg, den man gerade mit Tiffy geht, nicht klug, weil der zu sehr in diese Richtung geht. Ihr müsst die jetzt mögen, die ist uns wichtig und wir wollen die jetzt pushen. Gucken wir mal. Match gegen Charlotte dürfte trotzdem stark werden. Machen wir uns ja da nichts vor. Aber der Weg dahin ist bis jetzt nicht besonders spannend. Muss man ganz klar so sagen. Bevor wir jetzt zum Unsanctioned Match kommen, gab es noch mal einen längeren Trailer, der hier so ein bisschen ja den Hintergrund von The Rock erklärt hat. Was ich übrigens total clever finde, hier noch mal zu sagen, ach übrigens, deswegen ist The Rock so groß, so eine Reichweite hat der, so viel schauen seine Filme an, so eine Position hat der auch innerhalb von dem ganzen Unternehmen. Finde ich clever, wenn man den Charakter so aufbauen möchte.
Ja. Natürlich auch sehr viel The Rock Lazing, ne? So, The Rock ist der coolste und alles, was er macht, ist immer erfolgreich.
Ja.
So, übrigens, kennt ihr Black Adam? Nein, darüber reden wir hier nicht. So.
Ich finde auch die Frage, ich weiß nicht, welchem Talkshow-Moderator war es Tony Schimmel? Ich war nicht Tony Schimmel, wer ist nochmal?
Wäre krass, wenn Tony Schimmel wäre.
Nee, das war nicht Tony Schimmel, ist egal. So, du bist einer der beliebtesten Menschen der Welt. Oh ja, das stimmt.
Okay, warum ja, das nicht? Bin ich.
Tony Kimmel?
Tony Kimmel. Die haben alle so komisch, ich weiß es nicht. Es gibt ganz viele.
Ja, es war ein langer Tag.
Tony Storm vielleicht.
Ja, vielleicht. Lass mal außen vor. Korrigiert uns in den Kommentaren. Dankeschön. Unsanctioned Match, Sami Zayn, Kevin Owens. Ich spreche hier erstmal über die Details ganz kurz, die ich sehr mochte, bevor wir jetzt im Match kommen. Ich mochte Sami Zayn mit Boots und Worker Jeans.
Ja.
Und Gürtel.
Mochte ich auch.
Unsanctioned Match muss auf jeden Fall sein. Sind dir die Ringpolster aufgefallen, Kai?
Nee. Waren die auch ohne Logo?
Die waren alle abgedeckt, genau.
Okay, das fand ich stark, weil mir hat es nämlich auch gefallen, dass der Ref kein offizielles Ref-Shirt anhat.
Das wäre der nächste Punkt gewesen, ganz genau. Und ich mochte auch die Beleuchtung, was so ein bisschen NXT Underground war, so meine erste Assoziation, aber auf jeden Fall
hätte ein bisschen heller sein dürfen.
Ja, aber hat schon auch so gepasst, wenn du so eine Straßenkampf-Atmosphäre kreieren möchtest.
Ja, das ist so, gerade weil so draußen, wo ich manchmal gedacht habe, ich glaube, die finden unterm Ring einfach gar nichts. Also das war ein bisschen mein Problem. Aber
die hatten so eine Grubenlampe gebraucht, weißt du? Ja.
Wir hätten das Sin Cara-Licht gebraucht.
Das Fiendlicht.
Ja, das Fiendlicht, genau.
Ja, ansonsten, ja, keine Regeln natürlich, hier ging alles und das wurde auch gerade gegen Ende mehr als ausgeschöpft, sage ich mal. Kai, dass die beiden sich hier eine Schlacht liefern, das haben wir erwartet. War es denn auch die erwartete hochkarätige Schlacht, die du dir erhofft hast?
Ich muss übrigens sagen, jetzt zum Match selbst, also falls ich jetzt wirklich ein bisschen springe, das liegt ein bisschen daran, dass ich mir zu dem Match weniger Notizen gemacht habe. Ich habe meine ganzen Notizen nach dem Match gemacht, weil ich halt wirklich sehr viel Bock hatte, das zu schauen.
Okay, fair enough.
Also so beim Chamber-Match geht das schlecht, beim Chamber-Match muss ich mir Notizen machen, weil das ist dann kommt der rein, dann kommt der rein, dann passiert das. Aber hier hatte ich wirklich Bock, okay, ich möchte jetzt diese Schlacht Sami Zayn und Kevin Owens sehen. Und ich finde die Frage sehr schwer, muss ich sagen. Weil es wurde ja sogar angesprochen, wir kennen El Generico gegen Kevin Steen. Und El Generico gegen Kevin Steen war anders brutal. Das war Wrestling-Deathmatch-mäßig brutal. Das hier war, Kevin Owens und Sami Zayn haben Storyline, sind emotional, sind sehr gute Freunde. Brutal. Weil zum Beispiel, ich fand's komisch, also ich eigentlich sogar fand ich es blöd und unpassend, dass wir kein Blut hatten, weil ich bin so, dass ich mir denke, wie kannst du hier kein Blut haben? Das hat mich genervt bis zum letzten Segment des Abends, wo ich mir gedacht habe, okay, du hast es dir vielleicht dafür aufgespart, dass du nur einmal Blut in der Show hast, damit es krasser wirkt.
Ja.
Weil, und darunter muss dann jetzt ein bisschen Sami Zayn und Kevin Owens leiden, weil das Match hätte, also, wir sagen ja mal, das Match braucht nicht Blut. Ich finde, das hätte es aber haben sollen. Einfach weil diese Fehde so groß ist und wirklich mit diesem, wenn deine Familie dann kein Geld mehr hat, ich helfe denen nicht mehr und so. Also, so, die hätten sich hier blutig schlagen sollen, meiner Meinung nach.
Ich habe auch drauf gewartet, gerade gegen Ende mit dem Stacheldraht.
Mit dem Stacheldraht, genau.
Ja.
Ich fand's komisch, dass wir keinen Package-Piledriver hatten. Weil das war ja der Move, der Sami Zayn rausgenommen hat. Das ist der Move, der Randy Orton rausnimmt. Auch das fand ich komisch. Weil hättest du mich gefragt, ne? Ich gesagt, die beiden bluten wie Schweine und es gibt Package-Piledriver durch den Tisch oder sowas. Ne? Habe ich mir gedacht. Ich finde, sie haben am Anfang, ich habe am Anfang entsprechend gebraucht, um reinzukommen, weil ich dann direkt dachte, okay, die schlagen sich jetzt tot.
Mhm. So.
Und dann waren es nur Stühle. Es war nur der Hockeyschläger. Also es war in meinem Kopf zu wenig.
Mhm.
Bis es sich dann irgendwann hochgeschaukelt hat, hin zu diesem, der bringt den gerade einfach um. Also so. Und es war nicht dieses, okay, der Blut, der schneidet jetzt mit dem Pizzaroller über dem Kopf oder sowas, sondern du hast ja auch in der Crowd gemerkt, das war dieser Moment, wo die Leute positiv einfach leise waren und nur noch zugeguckt haben, wie Kevin Owens eine fiese Aktion nach dem anderen macht, Sami Zayn seinen Nacken verkauft und du denkst, ach Gottchen, also so, der killt ihn ja hier gerade. Und ja. Michael Cole, der auch immer noch am Kommentar ist, sagt so, hör mal auf, lass den mal in Ruhe. Kevin Owens, du Bastard, hör auf. Also hat Michael Cole gesagt, deswegen, das war jetzt extra, ne? Man ist hier weniger über die Aggressivität gegangen, das, was ich dachte eigentlich, sondern man ist hier sehr über die Emotionalität gegangen. Und damit habe ich erst nicht gerechnet.
Ja. Kann ich aber verstehen. Ich fand es am Anfang auch so, ja, das ist schon hart, ne, auch mit den Stühlen, wie du schon angesprochen hast, dann die Schläge mit dem Hockeyschläger und dann, da ging es ja dann auch relativ schnell nach draußen und es wurden ja die beiden Tische aufgebaut, dann gab es den Brawl raus, man hat es ja so ein bisschen geteased erstmal mit den zwei Tischen. Dann
gab's und es gab ja auch immer da wieder fiese Schläge, also Klammer mit dem Mülleimer oder sowas, okay, klar, ne? Dann auch draußen die Aktion durch die zwei Tische, die auch irgendwie gut aussahen, die auch in Kevin Owens krass verkauft hat. So, das gab, die sind einfach diese große Runde dann eben gelaufen. Dann gab es dann aber auch so Sachen, wo ich denke, oh, das wirst du jetzt im normalen Match nicht sehen. Dieser Schlag mit der Ringglocke nach hinten gegen Kopf. Frage ist, ob das genauso geplant war, den da zu treffen auch. Aber das sah dann schon wieder deutlich fieser aus, weil das siehst du nicht in einem normalen No-DQ-Match.
Wir hatten auch sehr viele Schläge generell auf den Kopf, also clean auf den Kopf, auch mit diesem Mülltonnendeckel zum Beispiel gegen den Kopf. Wir hatten auch einmal einen Stuhlwurf gegen den Kopf. Das hatte hier schon eine etwas andere Dimension, als wir das sonst bei WWE-Brawls kennen in der Form. Und das hat das auch abgehoben, dass man hier so ein paar Tabus fallen gelassen hat für dieses eine Match, das trotzdem noch sicher durchgeführt gewesen ist. Nichtsdestotrotz hat man da aber eine gute Härte gehabt. Und ich glaube, das Ding ist eben wirklich, das war jetzt eben kein Sprint, sondern es war halt wirklich so eine Reise, die du mitgenommen hast. Ne? Auch ein Sami Zayn, der ja lange Zeit mitgehalten hat und auch dann aber immer wieder gemerkt hat, okay, die Hände wollen nicht mehr. Und auch gerade diese Gesten, wenn er dann eine Aktion pressiert hat und dann am Boden gelegen hat, oder selbst wenn er eine Aktion durchgeführt hat, dann am Boden gelegen hat und irgendwie so versucht hat, wieder so Gefühle in seine Hände zu kriegen, in seine Arme zu kriegen. Und du hast gemerkt, das wurde halt von Minute zu Minute, von Aktion zu Aktion mehr. Und das war ja auch das Schöne eigentlich an der ganzen Geschichte. Ne? Und als es dann eben auch weiterging mit diesem, ich finde, ersten ganz, ganz großen Ausrufezeichen, diese Northern Lights Driver durch den Stuhl, die wir gesehen haben, zum Beispiel. Sami, der sich dann nochmal rauskämpft, Papa Powerbomb kontert, diesen T-Bone Suplex zeigt durch, erstmal normal und dann durch den Stuhl, durch diesen kaputten Stuhl, der da noch stand, versucht dann Kevin Owens abzufertigen mit dem Helluva Kick und dann eskaliert sie auch wirklich ab dieser Zeitpunkt komplett, wenn dann KO den Ref dazwischen zieht, sodass der den Helluva Kick abbekommt. Und den Stunner durchzieht, dann kommt Charles Robinson rein mit seinem legendären Sprint, einmal den Gang runter, mochte ich sehr, gibt nur eine 2 und dann haut er einfach Charles Robinson um, einfach so. Und dann kommt der nächste Referee rein und alle so, ey, was ist denn falsch mit dir, Kevin, was machst du denn hier? Und ja, dann wird's ja immer mehr im Prinzip, ne? Die großen Aktionen, die wir dann eben sehen. Wir sehen dann auch den Fisherman's Buster durch den ersten Tisch. Hatten wir da schon den Sturz von Sami Zayn durch beide Tische?
Oder der war, glaube ich, schon deutlich früher, oder?
Ich überlege auch gerade. Nee, der war schon, nachdem sie von der großen Runde, wie du so schön
gesagt hast, wieder gekommen sind. War deutlich früher, ja.
Genau, ja, da war das. Aber auch da, ne, da hat er schon angefangen, mit den Händen zu zeigen und dass das Probleme für ihn gibt.
Und Sami Zayn kam ja auch hier wieder, Sami Zayn-mäßig natürlich, selber seine Comebacker-Qualitäten. Das war ja auch, wo dann wirklich in der Ringe gehalten wurde von einem Kevin Owens. Selbst da hat er noch einen Helluva-Kick gezeigt zum Beispiel, ist nochmal hinterhergerannt. Und irgendwann, wie du halt schön sagst, hast du dann gemerkt, es geht immer weniger. Sami muss auch zu den härteren Sachen greifen, weil er ist ja auch der den Barbed Wire-Stuhl ins Spiel gebracht hat.
Ja.
Und ich dachte dann auch ganz kurz, das hätte mich ehrlich gesagt genervt, wenn wir jetzt wieder, oh nein, Sami Zayn hat Gewissensbisse, er kann sich nicht überwinden. Das war wirklich nur ganz kurz und dann, nee, komm, ich hau ihn jetzt damit kaputt. Das fand ich sehr gut, weil es hätte auch hier nicht gepasst, weil es wäre dann wieder diese gleichen 08:15. Sami Zayn hat Gewissensbisse, er traut sich nicht, ne? Er pullt nicht den Trigger, wie man immer so schön sagt. War hier egal, er hat durchgezogen, mehrfache Schläge. Ich habe mich auch gefragt, ist es ein Gimmickstuhl? Man hat dann an Kevin Owens Rücken gesehen. Ich glaube, es war kein Gimmickstuhl. Also ich war mir nämlich dann nicht ganz sicher, weil als er noch face first in das Ding reinging, habe ich mir gedacht, okay, der muss halt schon irgendwie gimmickt sein, weil du fällst jetzt auch im Normalfall hoffentlich, außer du bist jetzt irgendwie bei CCW, nicht face first in Stacheldraht rein. Das war aber auch sehr krass gesellt von dem Kevin Owens, fand ich.
Ja, mit dem Schreien und dem Winden wirklich, als wenn er sich da. Und da, das war der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt gibt's Blut. Das war wirklich der Augenblick, wo ich dachte, okay, jetzt
hätte es auch Blut geben müssen, das ist das Problem.
Jetzt ist das Auge ab. Oder irgendwas ist kaputt.
Jetzt haben wir wieder Rollins gegen Rey Mysterio.
Genau. Ich mochte sehr diese Eskalation innerhalb des Matches. Ne? Das ist immer härter, immer schlimmer. Sami, der vor unseren Augen quasi auseinanderfällt und immer weniger zeigen kann, immer größere Probleme hat, bis hin zu dem Punkt, dann gegen Ende, wo er dann ja quasi gar nicht mehr richtig aufstehen konnte. Wo dann auch immer mehr Offizielle zum Ring gekommen sind, so die sich um ihn gekümmert haben und quasi Kevin Owens ein bisschen zur Raison bringen wollten, hat nicht viel gepasst.
Diese Blue Thunder Bomb auf den Stuhl, also das waren ja zwei Stühle aufgestellt und dann da drauf noch gelegt dieser Barbed Wire Stuhl, das war auch sehr krass, weil auch Kevin Owens sehr böse darauf gelandet ist und auch nicht nachgegeben hat. Und man hört ja auch immer ganz oft, wenn Sachen nicht nachgeben, das sind immer die so ganz böse wehtun.
Ja.
Weil dann knallt dein Nacken nach hinten und der Körper kann halt nicht komplett runter, sondern der ganze Druck ist auf dieser Stelle dann eben. Und wenn das dann die Stelle ist mit dem Stacheldraht, weiß ich nicht, ob das so spaßig ist.
Ich glaube nicht.
Wie fandst du, dass das dann hier die Offiziellen auch eingegriffen haben? Weil das ist ja alles unsanctioned und WWE ist raus.
Ja, kann man jetzt so titulieren, kann man so kritisieren. Ich finde, wenn man das hier verkaufen will, dass hier sozusagen Leib und Leben von Sami Zayn in Gefahr sind, dann dürfen auch durchaus die Offiziellen rauskommen und so ein bisschen für Ordnung sorgen. Das hat, finde ich, dem Ganzen nochmal so einen realeren Anstrich gegeben in dem Augenblick.
Ich fand das, weil ich bin ja auch eigentlich immer der Erste, der sich über sowas beschwert. Was? Rope Break im No-DQ-Match? Das Match kann gar nichts. Und eigentlich hätte ich auch gesagt, okay, so, die haben mir nichts zu suchen, weil es ist unsanctioned, aber du hast dann auch dann da gemerkt, so nach dem Motto, du hast dieses unsanctioned Ding hast du jetzt überschritten.
Ja.
Also, so, jetzt geht's hier drum, ey, töte mal bitte nicht Sami Zayn.
Ja.
Und das hast du dadurch eigentlich ganz gut verkauft und auch hier die Mimik und Gestik von einem Kevin Owens, der diesen leeren Killerblick hat, den wir auch schon häufiger gesehen haben, auch damals schon bei einem Turn von Kevin Owens, der dann wirklich so stur guckend irgendwo hinläuft.
Ja.
Und dann die Aktionen, die dann auch immer fieser und fieser werden, weil es war natürlich immer der Nacken. Ne? Zielscheibe für Kevin Owens war quasi der Nacken, wo es dann so weit geht, Zayn liegt draußen, kann quasi nichts mehr machen und dann kriegt er nochmal den Stuhl umgewickelt, wird in den Ringpfosten geschickt und denkst du so, ach du meine Güte, so, jetzt ist gut. Das sind diese Sequenzen, dann ist SmackDown vorbei, die Sanitäter kommen und holen ihn mit der Trage raus. Bei Kevin Owens ist es dann, wir machen das Ganze nochmal in anderen Ringpfosten.
Ja.
Und da fand ich es dann auch passend, dass die Offiziellen da stehen und sagen, ey, mach mal ein bisschen, so, ich weiß, Unsanctioned haben wir auch gemacht, ist auch cool, aber so, also gibt auch Gesetze.
Ja, so. Eben. Und das ist ja auch das genau, was die Kommentatoren transportiert haben. Und das soll genau das auch darstellen. Und das hat man.
Also auch gerade Michael Cohen hier wirklich einen guten Job gemacht, fand ich.
Ja, ja. Das hat man echt gut gemacht. Man hat es gut präsentiert. Dann auch nochmal die Powerbombs, ne? Sammy, der dann nochmal kämpft und dann trotzdem nochmal eine Apron Bomb kassiert und dann geht's halt irgendwann nicht mehr, da wird er reingebracht und dann wird durchgezählt für 3. Ja, und der Kevin Owens hat dann trotzdem nicht so richtig Bock, hier aufzuhören und entfernt dann draußen nochmal die Matten und ja, haut die Securities um, die da im Weg stehen, und weil du Package Piledriver angesprochen hast, den wollte man sich, glaube ich, einfach für den Schluss aufheben, ne? Für diesen Augenblick. Man hätte ihn vielleicht Sami Zayn kurz hochheben lassen können oder irgendwie so, dass der Ansatz deutlicher geworden ist, weil das war für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell, dass man hier die Musik von Randy Orton eingespielt hat. Man hat diesen Moment nicht ganz so leben lassen. Ja, Kai, nichtsdestotrotz, Randy Orton kommt rein. Was ich sehr mochte, nicht nur, dass er natürlich einen riesigen Pop bekommen hat, sondern dass ein Kevin Owens nicht feige gewesen ist, sondern gesagt, jetzt komm schon, jetzt komm, ne? Ich weiß, das wird scheiße, was jetzt noch passiert, ne? Aber jetzt komm halt und
besonders
steh zu meinen Taten, ja.
Mit seinem verbeulten Gesicht, was er ja auch hat von diesem Match, ne?
Ja.
So in der Rocky-Manier, so, ich kann noch eine Runde. So, ich bin bereit.
Ja, ich finde das so wichtig, dass du da nicht den Feigen-Heel auspackst, sondern sagst,
aber das haben wir schon ganz oft gehabt, auch bei einem Kevin Owens.
Eben. Und dann sagst du, ja, na klar, ich weiß genau, was mich jetzt erwartet, aber es ist mir egal. Mir ist mir gerade, ich bin so im Tunnel quasi. Mir ist das egal, jetzt komm her. Dich kloppe ich auch noch auf das Apron. Ja, sollte nicht so kommen. Es gibt relativ schnell den RKO. Und dann, lieber Kai, habe ich mit sehr viel Grinsen schon, als der Kevin Owens da lag, habe ich gedacht so, hast es predicted, Olaf? Hast es hier gesagt? Ich glaube ja, oder?
Du hast es gesagt und ich habe mir auch gedacht so, oh, Junge, wirklich, ne, ich saß dann auch mal so, komm, jetzt tritt in den Kopf in die vierte Reihe oder sowas, ne? Und du hast ja auch gemerkt, die Crowd hat ja auch geschrieben, so Punt.
Ja, ja.
Also die hatten auch alle Bock. Und das war ja auch ganz schön mit diesem Stuhl. Und dann, da wurde sich ja auch Zeit genommen. Da wurde sich gut Zeit genommen. Also Randy Orton kann sich sowieso generell sehr gut Zeit nehmen, siehe Entrance. Aber auch da wirklich gut gemacht. Guck diesen Stuhl an. Du merkst so, die Punt-Chance kommen hoch. Er schmeißt den Stuhl rüber, nimmt diesen Anlauf, dieses ich zieh so ein bisschen in den Seilen, quasi das, was die Band uptune bei der Switching Music ist ja dieser Anlaufbremsen von Randy Orton. Und dann ist er dabei, den Punt durchzuziehen und dann stürmen so 4 Offizielle in den Ring und halten Randy Orton auf und die Leute buhen alle und ich buh auch vorm Fernseher. Ich glaube ganz stark, dass wir den Punt sehen werden in dieser Fehde. Das wird dann das finale Ding sein, das Randy Orton zeigt. Weil damit spielt man, das baut man nicht auf. WWE hat in den letzten Wochen, Monaten immer mehr Tabus gebrochen. Siehe Blut, siehe später nochmal Thema Krawatte würgen. Grüße gehen raus an Daniel Bryan und Justin Roberts.
Stimmt, da habe ich auch dran denken müssen, ja.
Solche Sachen zum Beispiel. Und ich glaube auch, dass man das dann so hochschaukeln wird, dass es dann den Punt entsprechend gibt.
Ja. Auch da, das Ding ist halt, du musst jetzt nicht jede Woche jemanden wegpanten, aber in einer besonderen Fehde ist das gut. Und deswegen bin ich auch immer dafür, dass so striktes Verbannen von solchen Aktionen ist immer schwierig, sondern nutze sie eben dosiert und nutze sie wirklich nur für die Momente. Und ey, ganz im Ernst, ich bin da jetzt auch mal ganz egoistisch, ich hätte es mir so gegönnt, dass der hier den Punt gezeigt hätte, nur um es dir unter die Nase zu reiben und das ein Leben lang.
Aber wieso unter die Nase reiben? Ich war ja voll auf seiner Seite.
Ja, aber einfach nur, dass ich gesagt hätte, so, ey, weißt du noch, ich habe den Punt predicted damals.
Ja, stimmt. Tja, hat nicht geklappt. Blöd, du hast mich immer Unrecht gehabt.
Ich war sehr, sehr dicht dran, aber nicht ganz. Und nicht ganz ist halt leider nicht gewonnen. Nichtsdestotrotz, der Blick auch von Randy Orton natürlich dann Richtung WrestleMania-Logo, nachdem er ja alle Securities weg-RKO'd hat, auch den einen armen Kerl, der ihm noch die Hand schütteln wollte, und dann gab es trotzdem den RKO. Ja, es ist halt Randy Orton. Ne?
Es ist Randy Orton.
Ja. So, Stephanie McMahon mit einer neuen Show übrigens, ne? ESPN Originals Stephanie's Places wurde schon vor einiger Zeit gerüchtet. Jetzt geht's dann los, eine Art Podcast mit Stephanie McMahon. So, Main Event Time. Es gab ja, da muss ich erstmal sagen, es gab ja lange Zeit auch die Gerüchte, ne, wie wird hier die Card-Aufstellung sein. Da war Cody gegen Rock, wurde zwischenzeitlich an dritter Stelle, oder Cody mit Rock und Rock ursprünglich an mittlerer Stelle gerüchtet. Aber als ich das dann hier schon gesehen habe, so okay, Elimination Chamber ist jetzt quasi jetzt und Cody und Rock waren noch nicht, da habe ich schon gedacht, oh, okay, es passiert irgendwas Großes nach diesem Match. Egal, wir haben hier erstmal die 6 Teilnehmer natürlich. Wir haben Logan Paul, der sich gleich Freunde gemacht hat mit der amerikanischen Flagge. Es wurde ja auch die amerikanische Nationalhymne übrigens ausgebuht, die wohl gespielt worden ist vor der Show. auf jeden Fall Logan Paul, Damian Priest, CM Punk, John Cena, Drew McIntyre und Seth Rollins. Rollins und McIntyre machen sehr zur Freude von CM Punk hier den Anfang. Und ich liebe ja Punk in so Matches, muss ich sagen. Da hätte ich ja ganz gerne eine Dauerkamera, die auf den gerichtet ist, weil der das Match schon für sich verkauft. Und ja, Rollins und McIntyre legen hier gleich los. McIntyre mit dem Claymore-Ansatz, der ein bisschen unbeholfen aussah leider. Dann Rollins mit Stomp hinterher. Und ja, dann im Endeffekt übernimmt dann McIntyre erstmal so ein bisschen das Ruder, slammt hier unter anderem Rollins raus, was ich eine krasse Videospielaktion irgendwie finde, wenn man jemanden Bodyslam nimmt, einfach oben drüber.
Oder einfach rauszuschmeißen, fand ich auch.
Genau. Ja, geht halt sehr stark auf den Rücken mit einem Backbreaker, auch mit einem Suplex draußen. Und eine Aktion, die ich auch sehr mochte, war dieser Slingshot unter den Knebel, wie man so schön sagt, über diese Verstrebung quasi an der Ringecke, wo McIntyre extra den Schutz quasi abnimmt, nur um Rollins da gegen zu slingshotten sozusagen. Fand ich schade, dass man da nicht mehr draus gemacht hat. Naja.
Ich fand generell, dass du hier sehr viele harte Aktionen hattest. Mhm. Also wirklich so große Dinger, jetzt, also nicht eben Finishing Moves, aber wo du sagst, boah, das sind schon für den Anfang vom Match zeigen dich hier sehr harte Aktionen.
Ja, also diese Aktion mit dem Slingshot darunter gegen so ein Metallding, das ist eigentlich was du als Aufbau für den Angle nehmen kannst, wenn du ehrlich bist. Ne? Da mach eine Blutkapsel mit dabei, Rollins spuckt Blut, zack, Story ist da.
Eben, also deswegen habe ich mir auch gedacht. Und auch hier, ich habe es dir schon angesprochen, das Intervall, ich habe die Zeit nicht gestoppt, ne? Aber es war auf jeden Fall länger als andere Intervalle im Frauenmatch.
Das schon, ja. Aber auf jeden Fall keine festen 5 Minuten mehr. Man hat hier eher gesagt, wir opfern die Regelmäßigkeit so ein bisschen dem Storytelling und den Aktionen. Und
das ist auch deutlich besser, weil so, es muss halt nicht sagen, ja, ihr müsst jetzt 5 Minuten wresteln und dann ist es so ein bisschen Zeitspiel. Grüße gehen raus an die Wargames. Von daher finde ich es eigentlich passend.
Ja.
Und ich dachte ja schon, dass man jetzt den Weg geht mit der Nummer 3 und Punk reinschickt. Mhm. Einfach weil es dann eben Drew, Rollins und Punk wären. Hat man nicht gemacht. Nee. Man ist mit Damian Priest gegangen. Und ich glaube, man kann auch nach diesem Ding hier sagen, der Drew McIntyre gegen Damian Priest wird höchstwahrscheinlich das WrestleMania-Match der beiden.
Ja, sieht ganz stark danach aus. Und Priest kommt hier rein, dominiert erstmal mit Kicks und Co. Was ich dann auch wieder cool fand, war dieser Razor's Edge, den wir gesehen haben, wo er Rollins hochgenommen hat und quasi rausgeworfen hat. Der arme Rollins wird die ganze Zeit durch die Gegend geschleudert hier.
Auf Drew McIntyre,
der Zulu aufgefangen hat, genau. Dann gab es noch diesen, ja, ich habe es Suplex-Superplex-Kombo genannt von McIntyre gegen Rollins und Priest, bevor dann Logan Paul reingekommen ist. Also hier noch keine Eliminierung, sondern nur bearbeiten. Und Logan Paul hat sich gleich wieder als der schleimige Geselle hier erwiesen. Der kommt halt rein, zeigt einen Cross-Pony gegen Drew McIntyre für eine 2, zeigt den Standing Moonsault gegen Damian Priest für eine 2, Twisting Press gegen Rollins für eine 2 und dann sind irgendwann alle so abgefuckt, dass es reicht. Dann ist irgendwann ein Priest, der auftaucht und ihn dann erstmal hier in den Pott haut und in den Cage und ja, da geht's dann ordentlich zur Sache.
Hat mich ein bisschen daran erinnert, als würden die dieses Undertaker AJ Styles Meme nachstellen.
Ja,
oder Logan,
ja.
Paul, und auf einmal ist dann Damian Priest von unten aufgetaucht.
Keith Lee und Adam Cole hatten wir's auch gehabt.
Auch genau. Zum Beispiel Keith Lee, Adam Cole, ja. Was wir dann noch hatten, war Lucha-Seiltanz von Damian Priest.
Ja.
Der dann eben den Oldschool zeigt und dann in den Hurricane Runner rein mit Drew McIntyre war es, glaube ich.
Ja.
Und draußen war auch ganz cool, weil ich finde es immer krass, wenn diese riesigen Typen Hurricane Runner zeigen, weil es so gar nicht passt. Und das ist immer so, ist, als wenn du dann beim Create a Wrestler bei 2K so deinem 1,90 Typen so das Rey Mysterio Moveset gibst.
Ja. Genau, nee, aber hier war ordentlich Fahrt drin, es war eine gute Härte drin auf jeden Fall. Auch die Charakter haben für mich hier sehr gut funktioniert, nicht nur bis hierhin, sondern auch über die gesamte Matchzeit. Logan Paul, finde ich, hat hier seine Rolle herausragend gespielt. Dann kam John Cena rein, ja, und John Cena macht John Cena Sachen, zeigt hier einmal das Repertoire, ne, die Shoulderblocks, den AA gegen Damian Priest und auch gegen Seth Rollins. Diesen Sit-Out-Suplex gegen Logan Paul, den Five-Knuckle-Shuffle gegen Logan Paul, auch da den AA. Und dann gibt's plötzlich die Claymore von John Cena und wir denken, ach.
Von Drew McIntyre.
Von Drew McIntyre gegen John Cena, so rum, genau. Und noch bevor Drew McIntyre für den Pin gehen konnte, wird er hier hinterrücks von Damian Priest eingerollt, und das ist das, was du gerade gesagt hast, wird gepinnt und ist dann so verzweifelt, weil gerade all seine WrestleMania-Träume zusammengebrochen sind. Er schaut dann auch auf das Logo und denkt sich, innerlich so, nein! Und dann hat er die Schnauze voll und haut halt eben die Claymore gegen Damian Priest durch. Und wie du schon gesagt hast, ja, dann war es das, weil Logan Paul steigt dann auf Punks Pot, also den Chamber obendrauf. Es klingt so komisch, wenn man sagt Punks Pot.
Ja, geht nicht auf seine Toilette, sondern geht auf, genau, auf die Chamber-Kapsel.
Genau. Zeigt den Frog Splash gegen Damian Priest. Nicht so wirklich schön, aber egal. Und es gibt dann die drei und auch Damian Priest ist raus, sprich in sehr kurzer Zeit. Drew McIntyre, Damian Priest ausgeschieden und dann kommt
übrigens, CM was Punk ganz rein. Wichtig ist, ne?
Was denn?
Was du ja vergessen hast.
Oh, Entschuldigung.
Es war ja nicht, dass Drew McIntyre für den Pin gehen wollte sofort, sondern er hat ja erstmal noch Cena so ein bisschen ja runtergeredet, ne? Also hier ist dieses, er hat ja Cena so ins Gesicht gepackt nach dem Motto, hier, wenn du reinkommst, ich mach dich ja platt, das haben ja auch die Kommentatoren aufgegriffen und dann wurde er vom Priest eingerollt. Also es war wieder dieser klassische Fall von Drew McIntyre stolpert über seine eigene Arroganz, weil es war nicht nur okay, er wollte jetzt auch sofort Cena pinnen, sondern nee, er hat dann erst Cena verhöhnt und wurde dann eingerollt.
Ja.
Was halt ganz, ganz wichtig ist.
Ja, wichtiger, richtiger Hinweis von deiner Stelle, hast du recht, ja.
Was ich übrigens auch sehr witzig fand, weil dann war da eben Nummer 6, CM Punk, und wo er dann auch nur dann nach draußen sagt so, ja, yeah, I know it's me, open the fuck up. Weil so, das kann ja kein anderer mehr kommen. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
Ja.
Dann haben wir auch direkt Punk gegen Logan Paul, die ja auch schon bei Runner geraten sind. Und was dann sehr schön war, was sie dann auch sehr gut aufgebaut haben, Punk fertigt dann eben kurz Logan Paul ab. Und dann haben wir, weil Rollins noch draußen liegt, Punk gegen Cena.
Mhm.
Und sie stehen sich gegenüber, reden miteinander, Crowd rastet auch aus. Und dann ist es, okay, jetzt kriegen was. Und dann greift Rollins ein.
Ja, natürlich, man muss es ja auch erstmal teasen, bevor es dann weitergeht. Und ja, auch Rollins ja sagt so, ne, sein Arsch gehört mir, ne, es ist mein. Und John Cena aber sagt so, nee, ich will da schon mitmischen, ich will da schon mitspielen. Und getreu dem Motto, wenn zwei sich streiten, also in diesem Fall John Cena und Seth Rollins, kommt dann eben Logan Paul mit einer Buckshot Lariat, ich nenne sie einfach so, angesprungen, haut die beiden um. Nicht ganz so schön gesprungen, wie ich fand.
Ja, also es war auch so ein bisschen vom Timing war es so dieses, ja, wir gucken jetzt halt, dass Logan Paul, der muss jetzt ungefähr kommen und dann war so ein bisschen holprig.
War nicht schön, aber egal. Und dann,
bei Roxanne Perez wäre es okay gewesen.
Stimmt doch gar nicht. CM Punk, aber dann, der kennt natürlich die Buckshot Lariat.
Ja, da hat er Erfahrung drin, außer im Machen. Also hat er auch Erfahrung drin, aber kann er nicht so gut.
Genau, aber im Einstecken kennt er, ne, der weiß auch, kennt auch den Urheber der Buckshot Lariat. Deswegen konnte er den dann, ja, kurz Zeit später mit dem Neckbreaker war es, glaube ich, sind einmal da so ein bisschen durchgewurschtelt. Und dann gibt's diese Ohrfeige, geht übrigens zurück. Das mochte ich übrigens sehr, dass man da diesen Rückverweis auf Raw nimmt. Und dann, ja, kassiert hier eigentlich Logan Paul relativ easy ein. Es gibt den GTS, den Go-to-Sleep, 1, 2, 3, vorbei. Ja, und wir haben die letzten drei. Und hast du auch, also mein musst du ja eigentlich, wie ich dich kenne, hast du so ein bisschen Tränchen im Auge gehabt, als es die Let's Go Cena CM Punk Chance gegeben hat, diesen Dueling Chance?
Ich war so, wir haben wieder Money in the Bank. Wir haben wieder 2011. Die Welt ist in Ordnung. Wir haben keine kranke Inflation. Wir hatten kein Corona. So, es ist alles okay.
Da war die Welt noch einfach, ganz genau.
Ja.
CM Punk und John Cena machen hier erstmal gemeinsame Sache gegen Seth Rollins. Der kassiert die Heart Attack, also vermeintliche Reminiszenz an die Heart Foundation. Wir wissen auch, Bret Harts, CM Punks Liebe zu Bret Hart und so.
War übrigens sehr cool.
Ja, mochte ich auch.
Hab sogar ich erkannt. Und ich bin nicht 400, so wie du.
Ich bin stolz auf dich.
Ja, danke.
Du hast von mir gelernt, junger Padawan.
Genau.
Ja, John Cena aber hier, das ist mir aufgefallen, sehr viel so mit gönnerhaftem Grinsen unterwegs. Und dann auch bietet er hier die Hand an für CM Punk. Und CM Punk ist kein Handshaker. CM Punk ist ein Hugger, ganz offensichtlich.
Ja. CM Punk, nächstes Mal Bailey Entrance. Ja. Und ich fand's eigentlich ganz cool, weil sie haben sich dann umarmt und dann hieß es, okay, Respekt ist da, jetzt haben wir uns auf die Schnauze.
Genau. Ja, und das war ja dann im Endeffekt auch wirklich ein launiges Finish, ne, dann. Und auch mit so ein paar Reminiszenzen natürlich an deren alte Fehde, ne? Die tauschen ja erstmal quasi ihre Trademarks aus. Auch, dass John Cena dann hier den Five Knuckle Shuffle zeigen will und Punk will den kontern, wie damals, mit dem Upkick. Aber John Cena weiß das natürlich und versucht ihn hier in den STF zu nehmen. Und dann gibt's halt diese Wechsel vom STF in den, irgendwann in GTS, also in Go to Sleep. Dann wird aber wieder durchgerollt in den STF und dann gibt's in den Anaconda Vice. Also man hat hier schön damit gespielt, dass die beiden sich sehr, sehr gut kennen. Und
was ich was ich da wirklich sagen muss, ne? Das sind mittlerweile zwei alte Männer. Also die sind jetzt nicht mehr, also das ist jetzt nicht, guck mal, das Match von den beiden, das ist jetzt 14 Jahre her, dieses Money in the Bank Match, ne? So, wir sehen es an Cena Sahn, wir sehen es am Punks Bart und an seinen tupierten Haaren. So, die sind nicht mehr die Jüngsten. Und diese Kontersequenz, die war so sauber und smooth.
Ja.
Das habe ich nicht erwartet. Also, und auch generell, jetzt mal unabhängig davon, Kai ist hier ein Punk-Fan. Ich fand auch, Punk hatte viele saubere Konter in diesem Ding. Und wir kennen unseren guten alten Ringrost hier im Punk, ne, der so ein bisschen hölzern aussieht, aber auch zum Beispiel dieser Konter der Buckshot Lariat und sowas. Und das war nochmal irgendwo, da wo dann auch Punk dann in so ein Takedown, so ein Schulter-Dingsbumser gekontert hat, so Headlock-mäßig. Da waren viele gute Konter drin. Und auch Cena sah ja schon häufiger nicht so doll aus, weil der catcht auch nicht mehr so oft.
Ja.
Und deswegen so auch diese Konter, ich war da wirklich begeistert von, weil ich damit nicht gerechnet habe. Weil ist halt zum einen geil, dass sie dann diese Callbacks machen, aber es gibt ja noch so ein bisschen, ja, die alten Männer können das aber nicht mehr so wirklich, aber sie versuchen es nochmal. Aber es war wirklich, wirklich gut.
Ja, nee, das hat gut gepasst. Auch man hat gemerkt, die beiden kennen sich, aber trotzdem sind hier nicht eingerostet. Nein, das hat für mich auch echt gut gepasst und man hat auch die gute Intensität zwischen den beiden mit sich hier reingebracht. Punk fertigt dann im weiteren Verlauf noch Rollins hier einfach mal mit dem X-Handle ab, will dann den Crossbody auf Cena springen und auch da, also es ist ja wie so ein Who-is-who der Aktionen, oder? Dass er dann den Crossbody springt, Cena rollt durch, wuchtet ihn hoch auf die Schultern. Das haben wir auch schon diverse Male in Matches der beiden gesehen.
Ich dachte übrigens, dass dann war das erstmal, ich dachte so, okay, Punk ist raus.
Ja, sollte noch ein bisschen dauern. Sollte ja. Noch ein bisschen
also weil ich dachte, man spielt halt mit diesem ja. Gerade Punk zieht halt nicht durch, weil er lässt sich dann von Rollins ablenken oder er konzentriert sich mehr auf Rollins. Das ist ja so ein Ding, dass Leute sich mehr auf Rollins konzentrieren und deswegen ihre Matches verlieren, ne? So ein bisschen wie Roman Reigns. Und dass man dann hier ähnliche Erzählungen wählt, dass dann Punk statt den Move auf Cena zu zeigen, erst auf Rollins macht und deswegen wichtige Sekunden verliert. Dann dachte ich, ja, okay, jetzt AA und dann war's das und dann gab's einen Kickout. Und das auch in der Crowd gemerkt, dass viele dachten, dass Punk da raus sein kann.
Ja. Macht schon Sinn. Rollins, also Punk steigt, Cena steigt dann auf den Turnbuckle, Rollins pflückt ihn dann runter, powerbombt quasi ihn dann in den Käfig, wie mit so einer Art Buckelbomb, danach rammt er ihn hier durch eine Scheibe eines Pots, auch da wieder schön geknallt und ist
ja.
Gut angekommen, widmet sich dann Punk, zeigt den Pedigree, Punk kontert dann den Falcon Arrow Front Suplex, danach gibt's ein Elbow, aber nur für eine 2. Ja, Rollins kommt nochmal zurück, zeigt die Buckelbomb-Stomp-Kombination.
Auch da dachte ich, das ist vorbei übrigens.
Das war der Moment, wo ich gedacht habe, ist es nicht langsam ein bisschen viel, was der Punk hier kassiert?
So? Ja, weil er hat schon viel eingesteckt, ne?
Ja, ja. Und dann auch die ganzen Bomben halt eben, ne? Rollins hat ja die Schnauze voll, will quasi den Super-Stomp zeigen, wie er von Michael Cole auch genannt worden ist, also vom zweiten Seil. Ja, Cena dann dazu, will einen AA zeigen, Rollins befreit sich, rennt dann aber quasi in den GTS und taumelt dann in den AA. Und dann ist er raus. Also auch da, ja. Man hat Rollins hier schon auch versucht zu schützen dadurch. Ja, und ja, dann geht's halt eben weiter. Final Two, Cena, CM Punk. Cena will nochmal den Handshake, aber so richtig hat da der gute CM Punk jetzt keinen Bock mehr drauf.
Also er kriegt den prinzipiell?
Ja, gut, aber er hat ihn an sich rangezogen und dann hat er den GTS ausgeteilt.
Er hat aber seine Hand geschüttelt.
Ja, gut.
Also, Frage ist, ist es erst ein Handshake, wenn man auch danach wieder loslässt, oder ist es, wenn man einmal halt schüttelt, weil es ist ein Handshake, ne? Also, aber wie du sagst, Punk zieht dann in den GTS rein, für 2, John Cena hinterher zeigt in AA, auch für 2, wo du denkst, also, ja, der Punker steckt heute schon ordentlich was ein, ist dann aber nicht vorbei, denn Punk riecht so ein bisschen zum Seil und dann sehen wir, ach, Rollins war noch gar nicht draußen,
ja.
Zeigt den Stomp und Cena, nicht wie damals hier Money in the Bank, nee, John Laurinaitis, so will ich nicht gewinnen, ne? Sondern es gibt den Stomp und es gibt nicht mal Gewissensbisse. So, es gibt so, alles klar, nice. nimmt Punk, zieht ihn in den STF, Punk tappt aber nicht, sondern wird ohnmächtig und dann John Cena hat gewonnen. John Cena fährt nach WrestleMania.
Der STF auch ein bisschen anders angesetzt, ne? Also nicht gezogen, sondern eher fast so wie so ein Sleeper angesetzt.
Ja, wie so zum eingeklappten
Bein, ja.
Genau, wie so zum Outchoken.
Genau. Ja. Und ja, wir haben auf jeden Fall keinen Roman Reigns hier gesehen. Also diese Prediction von uns war auf jeden Fall daneben, muss man sagen. Trotzdem, du hast ja, glaube ich, im Podcast auf John Cena getippt. Aber ich glaube, du hast hinterher auf CM Punk getippt. Kann das sein?
Ich weiß es gerade nicht. Ich werde es herausfinden.
Okay, ich habe mich heute reingeguckt und ich meine, du hast dich doch umentschieden. Egal.
Ich hab.
Was man sagen muss, ist, dass Rollins und Punk.
Jo, ich habe versagt, verdammt.
Die Fehde, die hat jetzt auch wieder Feuer aufgenommen, ne? Also da ist jetzt wieder ordentlich Hass drin, weil Rollins jetzt Punk ja wirklich auch die WrestleMania-Gelegenheit hier gestohlen hat, muss man ja ganz klar sagen. Und es geht dann eben weiter. Cena feiert natürlich. Und es kommt Cody Rhodes in die Halle und wird gefeiert. Ja. Die beiden schütteln sich die Hände. Und man denkt sich, ach, guck mal hier, ne, alter Mann, Champion, es ist alles gut, wir kriegen hier Face gegen Face. Dann ertönt aber natürlich die Musik von The Rock. Und dann kommt Travis Scott hier raus, erstmal mit seinem Hardcore-Championship.
Ja.
Trinkt irgendeinen Energy-Drink wahrscheinlich nicht Holy. Und dann kommt The Rock dazu und dann gibt's natürlich die Auflösung. Ne? Es gibt erstmal den Stare-Down zwischen The Rock. Also,
erstmal, es ist schon kacke, dass Travis Scott da so als Make-A-Wish-Kind dabei ist, ne? So, Mann, da passiert gerade Geschichte. Verpiss dich mal aus den Bilder, bitte.
Darf ich dir da ich gebe dir ein ganz kurzes News-Update von Fightful. Da heißt es tatsächlich, dass der Typ Wrestling-Training genommen hat jetzt seit einigen.
Ich habe auch gelesen, dass er höchstwahrscheinlich ein Match haben soll.
Ja.
Aber dafür musst du nicht in diesem Segment dabei sein.
Nee, er wirkt auch teilweise ein bisschen deplatziert. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Also
weil ich habe auch gelesen, ja, Travis Scott, irgendwie ein Match oder sowas. Ist ja auch schön und gut. Du musst trotzdem nicht den, wer war's, NWO, Dennis Rodman oder sowas machen und dann daneben stehen.
Ja. Ja, das stimmt. The Rock dann mit dem Staredown und Cody Rhodes. Es wird wieder ins Gesicht gegriffen, was mich immer fuchsteufelswild macht, wenn ich sehe.
Er kennt so gar kein Personal Space, ne?
Das ist so unangenehm.
Ja.
Und dann sagt er halt eben hier, der Moment ist da. Und ich werde jetzt meine Arme für dich öffnen und du wirst mich als deinen Bruder empfangen und entgegennehmen und ich dich als mein Champion. Dann sagt er noch, ich will alles, ich will deine Seele, ich will dein Mind, also dein Geist oder deine Gedanken. Und wenn die Antwort ja lautet, dann wird der American Nightmare für immer leben. Wenn die Antwort nein lautet, wird heute Nacht der Traum sterben. Erneut.
Ja. Ich glaube, also, das ist eine krasse Line. Natürlich, weil the dream dies again, also weil halt American Dream, ne? Cody Rhodes Vater. Das ist ein bisschen untergegangen, glaube ich, die Line, weil darauf wäre sonst ganz klassisch wieder so eine oh, hat er nicht gesagt, Reaktion gekommen, aber das ging so ein bisschen unter.
Ich hab's auch erst nicht geschnallt. Ich hab gedacht, er meint damit die Story quasi, ne, weil wie WrestleMania 39 quasi geendet ist. Das dachte ich, aber natürlich ist die Referenz an Dusty Rhodes noch viel, viel persönlicher und viel, viel beleidigender, ja.
Ja.
Und wir sehen John Cena, der im Hintergrund so den Cheerleader fast schon für Cody macht.
Ja,
der,
wirklich, ja.
Oder? Also von wegen Overacting Bianca Belair, also da kann sich auf jeden Fall hier eine Scheibe abschneiden.
Haben wir auch schon häufiger gesagt, natürlich, ne?
Ja, ja.
Und ich meinte dann auch noch so, pass auf, jetzt kommt Cody und sagt dann, nee, ich hab gar keine Seele, ich kann dir nicht geben, weil die haben schon die Leute und es geht auch in die Richtung.
Ja.
Dann Cody Rhodes sagt so, nee, das geht nicht, weil meine Seele habe ich hierfür schon geopfert. Ich hab das für die ganzen Leute geopfert. Rock, ich hab eine Antwort für dich. Und dann sagt er unzensiert,
ja,
go fuck yourself. Das war ein heftiger Moment. Also das war, ich war so, okay, krass.
Ja.
Ja.
Also, und er hat vorher auch noch ganz kurz angedeutet, dass er vielleicht doch turnen konnte, indem er gesagt hat, I want it all, Rock.
Ja, ja, genau.
Mit seiner Cody-Sprech, die er immer so hat. Ja. Aber dieses go fuck yourself, es ist ein Zitat, müssen wir an der Stelle sagen, ne?
Ja.
Das hatte schon Impact gehabt, auf jeden Fall. Also von daher hat das schon echt gut funktioniert und die Leute haben auch wirklich da geraunt in dem Augenblick, ne? Weil auch gerade das von Cody. Hallo?
Eben, und das hast du ja auch heutzutage nicht häufig. Und Cena rastet aus, freut sich, ne? So sagt so, okay, krass, hat er nicht gemacht. Cody lässt dann Rock quasi stehen, schlägt mit Cena ein, sie umarmen sich, Cena guckt zu The Rock, Blick verfinstert sich, The Rock macht die Kopfabgeste.
Ja.
Die Crowd ist schon so, oh, oh. Cody weiß es aber nicht, geht zurück, Cena guckt ihn an. Und es gibt den Tritt in die Eier.
Ja. Der Nutshot, ja.
Man muss ganz klar sagen, wir haben viel spekuliert, was könnte passieren, wie macht man's, Roman Reigns mit CM Punk und Rollins oder gewinnt doch CM Punk die Chamber, John Cena gegen Logan Paul. Ich glaube, das hatten die wenigsten auf dem Zettel, dass wir einen John Cena Heel-Turn kriegen.
Weißt du, was ich ja, ich habe es letztes Mal nicht gesagt, aber ich habe es mir überlegt.
Ist immer einfach, das zu sagen.
Nee,
ne?
Ich hatte was anderes gespielt. Ich hatte gedacht, CM Punk turnt gegen Cody Rhodes und
turnt zu The Rock. Das war ja auch eine Theorie, die war so ein bisschen draußen. Hier ist CM Punk, der Corporate Champion, ne? Also wird zu dem, was er nie sein wollte, um Mania zu bekommen und sowas. Ja, ist nicht so. Übrigens, was super doof ist, ne? Pass auf, wirklich, bin der dümmste Mensch der Welt. Heute Morgen, ich musste, also für mich früh auch schon, auf dem Sonntag um 8 Uhr, gehe an mein Handy und sehe nur so, Cena Heel, mach mein Handy sofort wieder zu. Und ich bin so, fuck, weil so was passiert, ich weiß es nicht. Und du bist so, oh nein. Und dann habe ich mich einfach so halb deswegen selbst gespoilert, weil ich der dümmste Mensch der Welt bin. Also, wie kann das denn immer sein, dass ich mir so die größten Wrestling-Momente immer selbst spoilere?
Ja, ich hab's umgangen, indem ich tatsächlich dann, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt ich guck's mal am PC, weil ich dann über wwe.com gehe, dachte ich mir so, nein, wenn irgendwas passiert ist, dann wirst du garantiert auf der Newsseite quasi gespoilert. So, nee, wir googeln jetzt WWE Network und landen dann über den Weg darauf.
Na, auf jeden Fall. Schlauer.
Gehen wir mal weiter hier.
Ja.
Dieser starre Blick von John Cena, natürlich Gold wert in dem Augenblick, ne, dieser Verrat, das haben wir natürlich auch in der Bloodline-Geschichte sehr, sehr oft gesehen, diesen Blick. Es gibt den Sheepshot Cena, der sich dann die Rolex schnappt. Ich weiß gar nicht, wessen Rolex es gewesen. War es Codys Rolex oder was die
von? Ich glaube, es war Codys. Was war das nicht diese Rolex von Dusty, die er damals verkloppt hat, damit Cody hier, ne, die er bekommen hat nach WrestleMania 40?
Das ist möglich, ja. Das ist möglich. Hat man auf jeden Fall nicht im Kommentar erklärt, ne. Da ist man, hat man erst gedacht, das ist ein Brass Knucks, hat man erstmal gesagt. Das waren es aber eindeutig nicht, sondern es war eindeutig die Rolex. Dann hat man es gesehen. Er schlägt dann damit auf Cody ein, mehrfach. Danach nimmt er sich noch das Mikro und schlägt damit nochmal ein. Dann nochmal mit dem Belt. Und er posiert dann auch mit dem Gürtel. Cody blutet. Es gibt nochmal den Belt-Shot. Er wirkt danach Cody an dessen Krawatte, nachdem er ihn hier das Hemd heruntergerissen hat. Ja, und es wird hier Cody nach Strich und Faden verprügelt. Es gibt nochmal den Gewichthebergürtel hier von The Rock über den Rücken, wo dann alle drei, Travis Scott darf auch mal ein bisschen mitspielen.
Können wir noch kurz darüber reden, dass Travis Scott Cody einfach eine geballert hat? Also, und das, also auch wenn man diesen Schlag aus der anderen Perspektive sieht. So, also so, du musst dem jetzt nicht einfach ins Gesicht ballern. Also so, Mama. So, in der Mittelweg von Travis Scott und Liv Morgan. Dann ist gut, glaube ich. Also. Ja, und dann gibt's dann, wie du sagst, den Schlag mit dem Gewichthebergurt, ne, mit Cody Soul, mit dem Todesdatum von Dusty. So, ne, The Rock nimmt das Blut, schmiert das nochmal auf den Belt. John Cena ist heel geturnt, ist zu The Rock geturnt. Auch da jetzt, da gibt's jetzt verschiedenste Erklärungen, was, wie, wo, ne, also, verkauft John Cena seine Seele, ich mache Anführungsstriche, um den 17. Title Run zu haben. Ne? Setzt er alles daran. Ich glaube, wir können sagen, das war, also ne, heutzutage, man spricht ja immer in Superlativen, aber das war wirklich ein historischer Moment. Wir haben seit 2003 den John Cena Heel Turn bekommen. Und auch wenn man jetzt so drüber nachdenkt, ne, jetzt wo man weiß, dass es passiert ist, wann, wenn nicht jetzt? Weil wir haben es nie bekommen und es ist die letzte Chance, das zu machen. Und ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass Cena nicht das ganze Jahr über Heel sein wird. Ne? Aber es macht auf jeden Fall diese Road to WrestleMania so viel mehr interessanter. Weil sind wir mal ehrlich, wir hätten jetzt 6 Wochen gehabt, ey, Dusty Rhodes finde ich cool. Yo, Dusty Rhodes ist mein Vater. Wir haben mega Respekt voreinander. Oder Legacy. So, also ich rede nicht von der Gruppierung, sondern so, guck mal, Legacy, 16 Bells und ich möchte, dass du das auch irgendwann wirst. Ich möchte, dass du gut wirst, bla bla bla.
Ja.
Jetzt wissen wir ja aber gar nicht, was uns erwartet. Feuer. Wir können Cena sagen, so, okay, mach mal. So, mach den mal komplett lang am Mikrofon. Ne? Davon profitiert auch ein Cody Rhodes.
Ja.
Komische Betonung für Cody Rhodes übrigens. Ein Cody Rhodes profitiert davon. Weil es eben nicht nur dieses ist, ach ja, wir respektieren uns so, sondern ähnlich wie in dieser Kevin Owens-Fehde, die hat dann im Rhodes auch gut getan, weil er einen guten Gegner hatte. Und ich glaube, du kannst keinen krasseren Gegner bekommen als John Cena in 2025, weil da super viele Leute drauf gucken, aber jetzt hast du eben Heel Cena und damit kann man ja nochmal viel besser arbeiten.
Du kannst auf der einen Seite auch viel um die Limitierungen eines End-40er John Cenas herumarbeiten mit einem Heel John Cena. Der muss jetzt nicht die ganze Zeit einstecken, sondern er kann das Ruder in den Matches übernehmen. Das heißt, du kannst eine ganz andere Struktur in die Matches reinbringen, was schon mal der eine Punkt ist. Aber es bringt genau das rein, was wir vorher so ein bisschen gemutmaßt haben, was halt fehlen könnte. Wie bringst du Emotionen rein? Wie bringst du ja Hass rein? Dass es sich wie ein WrestleMania-Main-Event anfühlt, wenn du nicht über so eine langweilige Respekt-Geschichte gehst oder sonst irgendwas, was du gerade angedeutet hast. Das hat es hier gebracht. Es ist eine schockierende Wendung gewesen, im Endeffekt, mit der die allerwenigsten gerechnet hätten. Wie lange haben wir jetzt, du hast es auch schon angesprochen, der so gesagt, John Cena muss jetzt Heel turnen, bekommen wir es jetzt? Und auf die letzten Meter kriegen wir es dann eben dennoch. Und es hat sich fast ein bisschen angefühlt wie der NWO-Moment damals, als Hogan zur NWO geturnt. Das ist nicht ganz so groß natürlich, ne, weil inzwischen haben wir schon sehr viel Wrestling gesehen, aber es war gigantisch. Es war gigantisch, es ist schockierend, das Internet explodiert. Wir haben eine ganz andere Wendung, die wir vorher nicht erwartet haben. Es hat fast sowas von Two-Man-Power-Trip jetzt im Endeffekt, ne? Die absolute Legende John Cena auf der einen Seite, The Rock auf der anderen Seite und Travis Scott springt irgendwo rum und zündet irgendwas an, was als Sage bezeichnet wird. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn es Drogen sind, dann wird es mich wundern, aber ich weiß es nicht, weil ich bei Travis Scott in dessen Personality quasi nicht so drin bin.
Er hat auch gekifft, als er mit Jey Uso rauskam, von daher. Ja,
ist alles also, möglich. Was aber ein riesiger Moment. Ne? Also schreibt uns auch gerne, wie ihr den Moment wahrgenommen habt, weil das ist ja schon schockierend, ich kann es nicht anders sagen. Also und bahnbrechend quasi. Eine Entwicklung, die das alles jetzt auf den Kopf stellt.
Ich hoffe übrigens, wir kriegen jetzt nicht einfach so ein generisches John Cena als Heel-Theme, dass man da jetzt schon Leute dran setzt, die es können, also nicht Death Rebel. Bin ich gespannt drauf, wie man das löst, weil das ist wirklich eine Aufgabe, weil eigentlich so das John Cena-Theme ist iconic, ne? Und der kann jetzt ja auch nicht mit seinem, also kann er vielleicht schon, aber die Frage ist, kommt jetzt einfach mit seinem Doctor of Thugonomics-Ding raus? Wäre jetzt auch nicht so passend.
Ja.
Also irgendwie muss ich jetzt da was tun. Kommt er jetzt trotzdem weiter mit seinem hier schöne Fruity Pebbles Cap, buntes T-Shirt? Also, ne, wie ist das? Also, weil wir wollen trotzdem John Cena haben, aber irgendwas musst du jetzt ja trotzdem ein bisschen verändern, weil es ist jetzt eben nicht der gute Laune menschlicher Labrador John Cena. Und da bin ich gespannt drauf, wie man das jetzt löst.
Ja, und ich hoffe, dass wir da jetzt auch eine Aufklärung bekommen bei Raw oder SmackDown.
Ja, weil wir hatten ja auch Cena in der Pressekonferenz mit dem Mic Drop, wo er das Mikrofon rausnimmt, nichts sagt und es einfach fallen lässt. Wir haben Cena jetzt auf jeden Fall auch häufiger dabei, weil, sind wir mal ehrlich, für eine Farewell-Tour war es bisher recht wenig John Cena.
Ja.
In 2025. So, das wird sich jetzt ändern. Muss sich jetzt natürlich auch ändern, weil jetzt hat er sein Programm. Es sind super viele Fragezeichen jetzt offen. Also allein in der Fehde, was macht The Rock? Was macht Cody Rhodes? Was machen John Cena? Wer sagt wie was? Wie wird sich wie erklärt? Bis wohin wird sich erklärt? Das ist die Frage, die dabei noch offen ist. Und auch wenn wir jetzt ein bisschen davon wegschauen, was wird das Programm von einem CM Punk sein? Also trifft er jetzt auf Rollins und da gibt's wirklich dieses Triple Threat Match, von dem wir uns ja schon in der Preview auch nicht verabschiedet haben, aber wo wir gesagt haben, es macht einfach mehr Sinn, Rollins gegen Roman zu stellen. Jetzt hast du aber wieder den Angriff. Wir hatten jetzt aber schon eigentlich abschließend auch schon mehrfach Punk gegen Rollins. Bitte, 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 lieber Gott, gib mir nicht CM Punk gegen Logan Paul. Was du auch machen könntest nach der Chamber, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, aber das... Also da muss ich sagen, habe ich eigentlich das erste Gefühl, dass das Thema abgeschlossen ist. Also klar, Logan hat jetzt ihm die Ohrfeige verpasst, CM Punk hat es ihm zurückverpasst und ihn ausgemustert quasi. Ich glaube nicht, dass man da nochmal in die Richtung erstmal gehen wird.
Ja, hat ihn halt rausgeschmissen, ne?
Ja.
So, oh, Punk, du kamst später rein, ich war gar nicht da, wenn ich frisch wäre, ich würde dich jedes Mal lang machen. Also doch, das kannst du innerhalb von 5 Minuten pro Masters WrestleMania-Match, ne? Ja,
das wäre aber eigentlich für Punk nicht genug, das ist halt ein bisschen das Problem.
Ja, eben, genau, aber das ist halt das Problem. Also, und auch da jetzt wieder... Was ist der Gefallen, ne? Hat Punk eigentlich den Gefallen bei Paul Heyman? Oder hat er dadurch auch einen Gefallen bei der Bloodline, weil er der Bloodline geholfen hat? Ne? Also so, auch da sind wir, also,
bei ist Paul Heyman. Immer noch, bei Paul
Punk Heyman möchte in dieses Mania Main Event. Ich sehe es jetzt hier aber auch nicht. Und, also, ja, wäre es natürlich auch krass. Aber irgendwie ist jetzt Heel Cena gegen Face Cody. Das ist das Match. Also, wäre ich cool damit, wenn ein Punk drin wäre und es wäre trotzdem irgendwie heftig, ja, auf jeden Fall, aber ich finde, das ist schon geil, so wie es ist, meiner Meinung nach.
Macht es vor allem jetzt auch gerade schwierig, da den Fokus wieder irgendwie rüber zu Punk zu bringen, weil der Fokus gerade ganz woanders ist.
Eben. Also, weil es macht da keinen Sinn. Und wird's dann doch das Triple Threat Match mit Roman Reigns und wir haben einfach keinen, also Punk kriegt sein Main Event nicht?
Naja, kann trotzdem der Main Event sein von Tag 1 oder so, weil es das größte Match ist, aber dann ist halt nicht Main Event von Tag 2.
Ja, aber
Main Event, was du meinst.
Tag 1 ist halt Jey Uso, ne?
Nee. Dann machst du als Opener.
Ja, aber es ist, also, es wurde ja gesagt, du kriegst ein Main-Event-Match.
Ja.
Und also die letzten Jahre wurde es ja extra nicht mehr gesagt. Da hieß es, du kriegst ein Championship-Match. Ja. Dieses Jahr wurde gesagt, es gibt ein Main-Event-Match bei Mania. Ne, also.
Ja, aber was interessiert mich das Gequatsche von gestern?
Argumentieren.
Nein, aber es interessiert WWE das Gequatsche von gestern manchmal auch.
Ja, wir werden sehen. Es wäre halt komisch, weil
ja,
mittlerweile ja so Sachen sind, auf die WWE achtet. Mann, die kleben da ihre Ringpolster ab. Und jetzt sagen sie, ach ja, mit dem Main Event, ja, der Praktikant die Übersicht gemacht. Und da haben wir geändert.
Ja, gucken wir mal. Wir werden auf jeden Fall nächste Woche dann auch nochmal über den John Cena Heel Turn sprechen. Das haben wir gerade schon vorher gesagt, weil ich glaube, das ist gerade das Thema, was am meisten interessiert. Werden wir nochmal drüber diskutieren, wie das weitergehen könnte, wie es umgesetzt worden ist, wie die Reaktionen darauf waren.
Und übrigens,
wie es weiter fortgesetzt worden ist. Ja.
Auch da wieder, ne, klar, Drew McIntyre kann es natürlich auch. Wir haben ganz viele Leute mit schönen Social-Media-Beiträgen dazu gesehen. Sei es ein Matt Cardona, der sagt, mich wundert das gar nicht mehr. Und das zeigt, wie John Cena Eve damals geküsst hat. Oder sei es Bronson Reed, der sagt, ach, der ist ja doch irgendwie okay. Ich glaube, John Cena kriegt kein Tsunami ab. Ne? Kofi Kingston, der sagt, seht ihr, ich habe immer gesagt, John Cena ist einer von uns. Und eine der witzigsten Sachen war dann ganz klar John Cena, der einfach nur ein Bild von GTA 6 teilt, nach dem Motto, John Cena Heel Turn vor GTA 6. Also wieder sehr, sehr starkes Social Media Game von ganz vielen Beteiligten.
Ja, und ich glaube auch, dass WWE mal wieder Falschinformationen rausgeschickt hat, weil dazwischendurch war ja auch so, nein, man hat den Plan geändert, Drew McIntyre gewinnt die Chamber und wird der Corporate Champion an der Seite von The Rock und solche Geschichten. Und ich habe schon gedacht so, nee, aber es war,
ja.
Naja. Kai, jetzt sind wir am Ende unserer Review zu Elimination Chamber hier angekommen. Wir brauchen trotz aller großen Entwicklungen eine Bananenwertung und ein finales Fazit und ein Urteil.
Übrigens, wir wollen eure Bananenwertung natürlich haben. Ne? Schreibt uns die gerne in die Kommentare. Aber schreibt bitte keiner, dass das 1, 2, 3 von The Rock zeigen, dieses John Cena Hustle Loyalty Respect Zeichen ist. Weil das glaube ich nämlich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Passt einfach auch zu dem, was ich in der Preview gesagt habe. Da wird irgendein armer Tropf sagen, ja, siehst du, deswegen war das so und so. Das glaube ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich lasse mich einfach stumpf leiten von Emotionen und wie fand ich was. Und ich fand das Ende super krass. Ich gebe dem Ding eine 6. 6 von 8. Weil ich aber auch, also eigentlich hätte ich sogar mehr gegeben, irgendwie eine 6,5 oder sowas. Ne? Aber das Tag-Match war super langweilig. Und ich glaube, ich fand das Frauen-Chamber-Match ein bisschen schlechter als du.
Ja, deswegen gehe ich nämlich auf eine 6,5. Ich fand das Frauen-Chamber-Match sehr gut und sehr unterhaltsam. Das Take-Match war halt ein Füller, sondergleichen. Das Unsanction-Match war krass. Und da nochmal herzlichen Glückwunsch an Kevin Owens, der hier quasi in zwei Pay-Per-Views in Folge so Bretter abgeliefert hat.
Ja.
Chamber-Match der Männer war sehr gut. Sehr unterhaltsam. Viele Geschichten, die hier aufgebaut worden sind. Im Prinzip hat man jetzt eine Konstruktion von der WrestleMania-Karte langsam so zusammen, wenn man ehrlich ist, wenn man die mal so zusammensetzt. Das letzte Segment, schockierend, bahnbrechend, nennt es, wie ihr es wollt. Auf jeden Fall hat man da vom Fernseher gesessen und hat gesagt, ah, krass, jetzt doch noch. Deswegen gibt's von mir eine 6,5. Ich fand, das war eine richtig geile Show. 6,5, wir sagen es nochmal, ist WrestleMania-Niveau eigentlich, muss man hier mal ganz klar sagen. Und das war ein Top-Event. Man kann sich alles sagen. Also wenn wir vorher gemeckert haben, boah, WrestleMania-Aufbau, fehlt mir so ein bisschen was. Elimination Chamber, Toronto, das hat genau das gebracht, was wir brauchten für diese Road to WrestleMania. Feuer, Überraschungen, Fäden.
Kickdown, ja. Knallgas in Richtung Mania, ne? Jetzt, du hast jetzt viele Matches, die jetzt quasi feststehen. Du hast mehrere Sachen in der Schwebe. Wenn du die jetzt alle mal runterbrechen würdest, haben wir jetzt wirklich schon so 8 Matches in etwa, die feststehen oder mehr oder weniger feststehen. Dann hast du noch so Sachen wie die Tech-Belts, das kommt halt alles noch, IC-Belt, das kommt noch alles, aber so quasi ein Abend hast du voll.
Ja, ganz genau. Also von daher, das war jetzt wirklich nochmal der Turbo, den man hier gezündet hat. mit einer überraschenden Wendung. Wie logisch das gewesen ist, werden wir dann noch sehen. Wie logisch man es fortsetzt, werden wir dann eben auch sehen. Nichtsdestotrotz, darüber spricht gerade die Wrestling-Welt und wir haben auf einmal einen Heel John Cena an der Seite von The Rock und einem komischen Travis Scott. Egal.
Ja.
Ja, aber das ist schon mal ein ganz, ganz großes Ding gewesen. Deswegen werden wir nächste Woche im Wochenend-Podcast auch nochmal drüber sprechen. Und dann, ich sag mal, vorsichtig, Montag oder Dienstag, wahrscheinlich eher Richtung Dienstag, irgendwann wird es dann auch die Review zu AEW Revolution geben. Die Show findet ja von Sonntag auf Montag statt. Wir kennen die Länge von AEW-Shows. Wir wissen auch, dass David und Markus noch einen normalen Job betreiben und deswegen tagsüber, ja, da arbeiten müssen. Deswegen werden wir das wahrscheinlich bei der Länge von AEW-Shows erst Dienstag, vielleicht sogar erst Mittwoch nachliefern können. Da müssen wir einfach mal schauen, wie wir das gebacken kriegen, weil das einfach so riesig groß ist. Es ist nun mal so. Gut, lieber Kai, ich glaube, dann sind wir durch mit Elimination Chamber, oder?
Ja, haben wir's. War wirklich krass.
Ja, unsere Podcast-Länge hier war auch krass. Wir haben auf jeden Fall die anderthalb Stunden geknackt, aber es ist ja auch einfach extrem viel passiert. Aber 4 Matches, 1,5 Stunden ist schon wacker, sage ich mal.
Ja.
Gut, wir sind durch an der Stelle und ich sage an der Stelle, wenn ihr mehr von uns haben möchtet, natürlich Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Wir haben jede Woche neuen Content da, nächste Woche natürlich auch wieder das Magazin am Start, viele andere Formate. Seid damit dabei und helft uns hier auch Headlock weiterhin so zu gestalten, wie es aktuell läuft. Und damit sage ich, wir hören uns nächste Woche wieder zum Wochenend-Podcast, zum Heel-Turn von John Cena. Ich sage an der Stelle Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Supporten und dabei sein. Und schaut doch mal Holy vorbei und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.